Okay, also ja, herzlich willkommen alle zusammen zu unserem Chaos-Seminar zu Node.js heute. Ja, Node.js werden wir gleich ein bisschen was dazu erzählen, aber bevor wir anfangen, erstmal ein bisschen was zu den beiden Speakern heute Abend. Also, mein Name ist Michael Müller, ich studiere hier Medieninformatik im inzwischen sechsten Semester und interessiere mich vor allem für Unix, alles was irgendwie mit Webtechnologien zu tun hat, Creative Coding. Und ubiquitäre Geräte, Computer in ubiquitären Umgebungen. Und ja, ich blogge hin und wieder auch ein bisschen was auf micha.lmüller.net und bei Twitter halt @cmichi. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten, das ist der Benny.
Ja, hallo, mein Name ist Benjamin Erb. Ich studiere auch Medieninformatik hier an der Uni, allerdings im etwas höheren Semester. Meine Interessen sind relativ ähnlich, insbesondere dann noch verteilte Systeme, Nebenläufigkeit. Und insofern ergänzen wir es, glaube ich, bei dem Vortrag ganz gut. Ja, auf Twitter ebenfalls präsent, ist ja da zu finden.
Genau, dann haben wir noch ein bisschen Shameless Self-Promotion, ein bisschen was zu den Sachen, die wir sonst so machen. Also es gibt einen Blog, den Informatikstudenten der Uni Ulm betreiben. Da sitzen auch ein paar Autoren im Publikum, zumindest zwei sehe ich, vielleicht drei in Zukunft. Und wir schreiben über alles Mögliche, was irgendwie so ja, interessant ist, was uns im Studium begegnet, über studentische Projekte, über andere nerdige Themen, solche Sachen. Und der zweite Hinweis ist ulmapi.de. Das ist eine Hochschulgruppe rund um Open Data, die wir gegründet haben, wo wir uns damit auseinandersetzen, Daten, die öffentlich sein sollten, auch tatsächlich öffentlich zu machen und so bereitzustellen, dass möglichst viele andere Leute irgendwas daraus bauen können. Genau.
Gut, dann kommen wir zum eigentlichen Thema. JavaScript werden ja wahrscheinlich alle kennen, zumindest irgendwie dieses nervige Ding im Browser, was man manchmal abschaltet, weil es einen nervt. Oder auch als Programmierer haben viele da eher ein bisschen negative Konnotationen am Anfang. Wir wollen uns das heute ein bisschen anders anschauen, insbesondere eben mal außerhalb des Browsers und was man damit so alles machen kann. Prinzipiell, in welche Richtung es heute gehen soll, ist insbesondere Netzwerkanwendungen oder irgendwelche verteilten Anwendungen. Ich weiß es nicht, vielleicht kurzes Handzeichen, wer hat denn schon mal eine verteilte oder eine Netzwerkanwendung irgendwie entwickelt, egal in welcher Programmiersprache? Also doch auch einige, die da noch nie etwas gemacht haben. Wir gucken uns kurz mal an, was das so prinzipiell bedeutet. Da gibt es so ein paar Schritte, die man braucht. Das ist natürlich jetzt geklaut hier, aber das ist eine ganz schöne Übersicht. Zunächst mal, wir haben irgendeine Anwendung, das heißt, wir haben irgendein Programm, das wir schreiben müssen. Wenn wir dieses Programm dann ausführen, dann bekommen wir nachher irgendeinen laufenden Prozess. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie direkt einen Betriebssystemprozess, sondern eben irgendeine Aktivität, die ausgeführt wird. Im Normalfall haben wir dann mehrere Prozesse, eventuell auch auf mehreren Rechnern, die müssen auf irgendeine Weise miteinander kommunizieren. Standardmäßig passiert es über Nachrichten, also im Sinne der Anwendung. Das Ganze passiert dann auf unteren Schichten über irgendwelche Pakete, die transportiert werden und übermittelt werden. Und das Ganze, wie jetzt kommuniziert werden kann, fasst man dann als Protokoll zusammen, quasi als Regel, wie eben diese Kommunikation stattfinden darf oder kann. Gut, wir haben jetzt irgendwie verteilte Anwendungen, das heißt, wir haben mehrere Maschinen im Normalfall. Wir wollen jetzt nicht nur auf einer Maschine irgendwie über den Speicher kommunizieren, sondern wir wollen zwischen mehreren Maschinen kommunizieren. Dadurch brauchen wir irgendwie ein Netzwerk. Und diese Prozesse, die dann in dem Netzwerk kommunizieren, nennt man dann im Normalfall auch Komponenten. Das können zum Teil Softwarekomponenten sein, das können auch Hardwarekomponenten sein. Und all das zusammen bildet jetzt quasi ein verteiltes System. Also eine Anzahl von Komponenten, von Prozessen, die irgendwie miteinander kommunizieren. Und was wir jetzt genau machen wollen, ist genau der erste Schritt. Wir wollten so ein Programm schreiben. Und wenn man das macht, dann kommt man da im Normalfall in der Praxis an einige Punkte, wo es ein bisschen schwierig wird. Das erste ist Ein- und Ausgabe. Also, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht auf einer Maschine irgendwie kommunizieren und dann irgendwie über den Speicher kommunizieren, sondern im Normalfall müssen wir über das Netzwerk kommunizieren. Das heißt, wir müssen irgendwie über das Netzwerk Daten transportieren, empfangen, senden. Und das Ganze bezeichnen wir als Ein- oder Ausgabe, I/O im Englischen. Und damit umzugehen, ist eigentlich eine nicht so ganz einfache und eine nicht so triviale Sache. Insbesondere dann, wenn man sehr, sehr, sehr viel gleichzeitig macht. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie einen Webserver habt und am nächsten Tag ist irgendwie eure Webseite bei, Das war früher Slashdot, mittlerweile gibt es was wie Hacker News und so. Wenn es dort gelistet ist, dann habt ihr auf einmal irgendwie pro Sekunde ein paar tausend Leute, die sich die Seite anschauen. Und dann ist das Programm, was man schreiben muss, damit eben diese Webseite ausgeliefert werden kann, nämlich der Webserver, auf einmal ganz schön überfordert. Und das sind dann Punkte, wo es relativ schwierig wird, mit dieser Ein- und Ausgabe noch sinnvoll umzugehen. Vielleicht noch fast ein größeres Problem ist Nebenläufigkeit. Nebenläufigkeit ist prinzipiell was relativ schwierig zu handeln ist für Programmierer oder insgesamt, wenn man ein Programm entwickelt. Zum Glück ist es bisher so gewesen, dass man sich da kaum hat drum kümmern müssen. Wenn man sich allerdings so anschaut, was in letzter Zeit mit den Prozessoren so passiert, irgendwie werden die Maschinen nicht schneller, es gibt nur immer mehr Kerne, dann muss man sich langsam ein bisschen umorientieren, muss eher darauf achten, wie man eben verteilt programmieren kann, im Sinne von, wie kann ich mehrere Prozessoren ausnutzen, sodass mein Programm schneller wird. Früher konnte ich irgendwie sagen, ich warte jetzt einfach ein halbes Jahr und mache nichts an dem Programm und in dem halben Jahr werden die Prozessoren schneller, also ist in einem halben Jahr auch mein Programm damit automatisch schneller, weil ja der Prozessor schneller geworden ist und dann profitiere ich direkt davon. Heute habe ich halt nichts davon, wenn ich da auf einmal nochmal ein, zwei neue Kerne habe, denn im Normalfall kann das Programm dann trotzdem nicht schneller laufen. Also es ist prinzipiell eine Herausforderung und es ist wohl auch eine Herausforderung, die in nächster Zeit oder die derzeit schon ziemlich viele neue Programmiersprachen irgendwie prägt. Denn da ist dann irgendwie ein wichtiger Punkt, wie man mit dieser Nebenläufigkeit, also dieser Concurrency auf Englisch, wie man damit sinnvoll umgehen kann, weil das Ganze nicht ganz einfach ist. Eng damit zusammenhängt Zustand. Jedes Programm hat irgendwelche Zustände und insbesondere dann, wenn mehrere Dinge gleichzeitig passieren, ist es relativ schwierig darauf zu achten, dass diese Zustände noch irgendwie korrekt sind oder dass eben dass die Korrektheit der Zustände gewahrt wird. Und wenn man jetzt daran denkt, bei so einem Netzwerkprogramm oder einer verteilten Anwendung habe ich prinzipiell erstmal das gleiche Problem. Ich habe zwar nicht mehrere Prozessoren oder habe die nur bedingt vielleicht, aber ich habe mehrere Rechner und auf diesen mehreren Rechnern kann irgendwas passieren, ohne dass ich das sofort auf dem anderen Rechner mitbekomme. Das heißt, ich habe sogar diesen Zustand oder die Zustände verteilt auf mehrere Rechner und ich habe da gar nicht so etwas wie einen globalen Zustand oder eine globale Uhr, die mir halt sagt, okay, auf dem Rechner sieht es jetzt gerade so aus, auf dem anderen sieht es so aus. Das geht einfach in einem verteilten System nicht und deswegen ist es eine weitere große Herausforderung. Als drittes vielleicht noch, es kam vorhin schon so ein bisschen ansatzweise raus, Skalierbarkeit. Das heißt, wenn irgendwie eine verteilte Anwendung funktioniert, dann ist es ganz schön, wenn es zum Beispiel mit einem Benutzer funktioniert oder mit einer Person, die zum Beispiel gleichzeitig auf dem Webserver irgendwas abruft. Wenn es dann halt mit 10 Leuten schon nicht mehr funktioniert, dann hat es zwar mit einer Person funktioniert, aber das Programm ist in sich irgendwie relativ sinnlos oder skaliert halt schlecht. Und das ist ein Problem, das auch immer wichtiger wird, dass das in der Praxis adressiert wird. Und wie jetzt diese Problemfälle oder diese Herausforderungen, die man hat, wie man die lösen kann mit bestimmten Technologien und heute insbesondere mit so einer Technologie, die auf JavaScript basiert oder aufsetzt, das sehen wir dann gleich. Davor jetzt noch mal kurz ein paar andere Begriffe. Also wir haben jetzt irgendwie von Aktivitäten oder von Nebenläufigkeit geredet. Da gibt es verschiedene Modelle, wie man das Ganze machen kann. Das kann synchron oder asynchron passieren, das kann blockierend oder nicht blockierend passieren, das kann irgendwie normal sequenziell oder prozedural passieren oder eventbasiert. Das sind jetzt nicht immer, oder das ist jetzt nicht so aufgeteilt, dass irgendwie immer nur die linken zusammen ein Paar bilden und die rechte Seite. Aber ich mache das jetzt einfach mal an einem ganz anderen Beispiel klar, und zwar Kochen. Ich denke, jeder von uns kann mehr oder weniger kochen. Und ich erkläre jetzt erstmal kurz die Analogie. Also wir als Koch, in dem Fall sagen wir mal, wir wären eine Person, also ein Koch, ein Prozessor, stellen den Prozessor dar und die Küche, beziehungsweise die Herdplatten, das sind irgendwelche Ein- und Ausgabeoperationen. Und jetzt ist die Frage, wir möchten irgendwie ein bisschen komplexeres Rezept kochen und haben wir mehrere Aktivitäten, die parallel passieren. Aber wir sind ja nur eine Person. Aber wir haben mehrere Herdplatten. Und jetzt ist die Frage, wie können wir sinnvoll beschreiben erstmal, wie diese mehreren Aktivitäten, diese parallelen Aktivitäten irgendwie überhaupt ablaufen können. Was können wir da jetzt als Beispiel nehmen? Nehmen wir jetzt vielleicht erstmal das Synchron und Asynchron. Da wäre natürlich ein schönes Beispiel, was jetzt nicht direkt mit dem Kochen zusammenhängt, telefonieren und Briefe schreiben. Klar, wenn ich telefoniere, dann müssen beide Gesprächspartner bereit sein, der Anruf muss entgegengenommen werden und das ist dann eine synchrone Aktivität, ein Briefschreiben ist asynchron, ich gebe den einmal weg und dann ist der erstmal für mich nicht wichtig. Aber jetzt bleiben wir beim Kochen, ich muss jetzt gerade überlegen, Gehen wir vielleicht erstmal zu blockierend oder nicht blockierend. Angenommen, wir wollen irgendwie einen Topf mit Nudeln aufsetzen. Was muss man dann als allererstes mal machen? Genau, das Wasser zum Kochen bringen. Und wann kocht das Wasser? Oder was machen wir als allererstes? Wir füllen den Topf mit Wasser. Was machen wir dann?
Einschalten.
Dann schalten wir ein und dann?
Genau,
wir könnten warten, bis es kocht. Wäre das jetzt eher eine synchrone Tätigkeit oder eine asynchrone? Es kommt jetzt darauf an, wie man das sieht. Wenn ich jetzt sage, ich stelle mich einfach wartend vor den Topf und gucke zum Beispiel alle paar Sekunden, ob es endlich kocht, dann wäre das eine synchrone Tätigkeit. Wenn ich jetzt sage, ich achte nicht drauf und irgendwann merke ich aber, dass der Topf überschwappt oder dass es halt kocht, dann ist es aus meiner Wahrnehmung eine asynchrone Tätigkeit. Genauso gut können wir das jetzt mit blockierend oder nicht blockierend machen. Wenn ich natürlich die ganze Zeit vor diesem Topf stehe und die ganze Zeit ihn beobachte, dann blockiere ich quasi damit, weil ich ja nichts anderes machen kann. Wenn ich das nicht blockieren mache, dann mache ich halt parallel irgendwelche anderen Tätigkeiten, bis ich irgendwie dann daran erinnert werde, oh, das Wasser kocht. Und ebenso könnte man das dann prozedural oder eventbasiert sehen. Wenn ich die ganze Zeit eben Schritt für Schritt zum Beispiel jetzt so lange warte und immer wieder gucke, ob das Wasser kocht, dann ist es eher eine sequentielle Tätigkeit. Wenn ich jetzt darauf warte, dass das Wasser kocht, wenn ich mitbekomme, dass das Wasser kocht, weil zum Beispiel der Topf überläuft, dann wird es eher ein Ereignis. Und so kann man natürlich jetzt relativ komplexe Sachen beschreiben. Also wenn wir jetzt irgendwie, ich bin schlecht vorbereitet im Beispiel, wenn wir zum Beispiel Nudeln und Tomatensoße machen, was ganz anspruchsvoll ist, dann haben wir zumindest zwei Aktivitäten. Wie könnten wir das denn jetzt in einem Kochbuch beschreiben? Was gibt es denn dafür verschiedene Möglichkeiten? Kochbücher sind ja immer so schön, da steht irgendwie drin, die vor 5 Stunden vorbereitete Zutat X. Und dann denken wir, ach scheiße, vor 5 Stunden, das wird wohl nichts mehr mit dem rechtzeitigen Kochen. Also interessant ist, bei Kochbüchern wird da relativ schnell hin und her gesprungen zwischen so eher ereignisbasierten Beschreibungen und irgendwelchen eher synchronen Beschreibungen, sequenziell nacheinander, was man machen muss. Letztendlich kann man beides machen. Es ist auf jeden Fall dann als Koch wichtig, dass man das komplett gelesen hat. Aber was ich aber eigentlich hinaus möchte, ist, egal ob man Sachen sequenziell beschreibt, also dass ich ganz genau sage, okay, du machst jetzt irgendwie das Wasser an, dann wartest du, bis es kocht. Und wenn das Wasser kocht, dann kommen die Nudeln rein und dann wartest du wieder 10 Minuten. Und wenn die 10 Minuten um sind, dann kannst du die Nudeln irgendwie vom Feuer nehmen und irgendwie sieben. Oder ob man das Ganze ereignisbasiert beschreibt. Das heißt, ich sage halt, sobald das Wasser kocht, kommen die Nudeln rein. Sobald 10 Minuten abgelaufen sind, kommt das Ganze vom Herd wieder runter. Ich kann letztendlich die gleichen Tätigkeiten beschreiben, ich habe aber eine andere Sprache. Aber letztendlich in der Ausführung kann das Ganze das Gleiche beschreiben. Das ist gleichmächtig. Und was wir uns jetzt hier ein bisschen anschauen wollen, wie gesagt, das war jetzt vielleicht eine nicht so super ideale Analogie, aber wir wollen uns gleich ein Programmiermodell anschauen, das sich jetzt eher an diesem ereignisbasierten Konzept orientiert und weniger sequenziell oder prozedural, wie wir es eigentlich oft in Programmiersprachen haben. Genau, und das ist nämlich Node.js. Das ist nämlich diese Plattform, die nämlich ereignisbasiert, nicht blockierend und asynchron ist, also genau diese Eigenschaften, die wir vorhin gesehen haben. Und was man damit machen möchte, insbesondere eben Netzwerkanwendungen programmieren, dafür ist es sehr gut geeignet. Und auch Anwendungen, die eben skalieren, also die auch mit mehreren gleichzeitigen Operationen ganz gut funktionieren. Und das Ganze wollen wir in JavaScript machen. Okay, und ein bisschen was zu JavaScript erzählen wird euch jetzt Michi.
So, mich würde zuerst mal interessieren, wer von euch hat mal was mit Ruby gemacht? Okay, einer, zwei vielleicht, mit Perl. Ein paar mehr, ja. C. Okay. Und wer hat mal was mit JavaScript gemacht? Ja, das sind die meisten. Mit Abstand. Und ich finde, das zeigt schon mal recht gut, weshalb es sich, glaube ich, lohnt, sich irgendwann mal mit dem Projekt auseinanderzusetzen, wenn man schon mal was mit JavaScript gemacht hat. Genau. Ein paar Fakten rund um JavaScript. Also es ist eigentlich eine Sprache, die 1995 von Brandon Eich definiert wurde. Und inzwischen immer wieder erweitert wird, immer wieder ergänzt wird um irgendwelche Verbesserungen. Und der letzte Standard ist vom Juni 2011. ECMAScript ist eigentlich die eigentliche Bezeichnung hinter JavaScript, wobei heute sich der na, mit JavaScript viel, viel mehr eingebürgert hat. Ja, und die Sprache an sich ist eigentlich eine Skriptsprache, die in irgendeiner Umgebung läuft, üblicherweise halt im Browser, heute mal auf der Serverseite. Und das ist eine Multi-Paradigm-Language. Das heißt, es ist möglich, funktionale Aspekte zu berücksichtigen, prozedural zu programmieren und objektorientiert zu programmieren. Und ja, was es damit genau auf sich hat, das werde ich gleich noch ein bisschen näher erläutern. Allgemein ist es so, dass in JavaScript in den letzten Jahren unheimlich viel Kohle reingebuttert wurde. Also wenn man sich mal anschaut, was da mit V8 passiert bei Chrome oder SpiderMonkey bei Firefox, da stecken unheimlich viele Leute unheimlich viel Energie rein, das Ganze möglichst effizient zu machen, möglichst optimal JavaScript parsen zu können, laufen lassen zu können. Es gibt inzwischen unheimlich viele Bibliotheken in Richtung JavaScript und wenn man sich mal anschaut, was da gerade von Microsoft Richtung Desktop-Apps passiert oder Nokia, QML, dann kann man sich vielleicht ausmalen, dass die Sprache noch eine Weile da sein wird und dass es in Zukunft eher dazu hinläuft, dass richtig komplexe Applikationen mit JavaScript erstellt werden. Genau, die Sprache an sich hat ein paar atomare Typen. Sind Numbers, also es gibt keine Unterscheidung zwischen Floats oder Ints oder sowas, sondern es gibt halt Numbers und da ist alles drin. Es gibt Strings, es gibt Booleans und Functions und Objects. Gut, ganz so wie ich es jetzt dargestellt habe, ist es nicht. Ein bisschen konkreter ist es eigentlich so, dass es die simplen Typen Numbers, Strings und Booleans gibt. Die sind tatsächlich atomar, immutable. Dann gibt es noch Null und Undefined. Und Object und Function, Array, Date und zum Beispiel reguläre Ausdrücke sind eigentlich alles Objects. Die haben einen Hidden Link auf dieses Object, also einen Hidden Link im Sinn von Prototypen. Was Prototypen sind, ist jetzt natürlich die nächste Frage. Prototypen sind die Art, wie in JavaScript Vererbung realisiert ist, wobei Vererbung immer so ein Begriff ist, der automatisch mit diesem klassischen, traditionellen, klassenbasierten Vererbungsmodell assoziiert wird, was in JavaScript aber nicht zutrifft. In JavaScript sind alles irgendwie Objekte und diese Objekte haben untereinander Prototypen-Links und so wird dort Vererbung realisiert. Das ist das Modell, wie das Ganze in JavaScript aussieht. Und ein Beispiel, das ich hier auf den Folien habe, ist zum Beispiel, wenn ich den Array-Typ ergänzen möchte, um zum Beispiel eine Funktion in Array, was man so aus anderen Sprachen kennt, dass ich fragen kann, dieser Wert kommt ja in diesem Array vor. Dann wäre das so möglich, dass ich sage Array.prototype und damit greife ich auf den Prototyp Array zu, in Array. Das heißt, ich lege dort eine neue Eigenschaft an in diesem Array und diese neue Eigenschaft ist eine Funktion und die macht mir das dann eben. Und was ich daraus folgend dann machen kann in der Sprache ist, wenn ich irgendein Array habe, dass ich direkt auf die Funktion inArray zugreifen kann, weil die dann bei jedem Array zur Verfügung steht. Und ja, so kann ich schön damit arbeiten. Ich kann dann verschiedene Eigenschaften von Prototypen von Objekten auch wieder entfernen. Was dann passiert, wenn ich auf die Eigenschaft zugreife, nennt sich LookupChain. Das heißt, er schaut dann beim Prototypen nach, ist die Eigenschaft dort. Falls nicht, schaut er bei dem Prototypen von dem nach und so weiter. Und das ist eine unheimlich dynamische Möglichkeit, um mit Objekten zu arbeiten, um Vererbung zum Beispiel zu realisieren. Es gibt noch eine built-in Function has own property, wo ich nachfragen kann, ob, wenn ich auf eine Eigenschaft zugreife, ob das auch tatsächlich die von diesem Objekt ist, das ich gerade adressiere, oder ob es von einem Prototypen ist. Genau. Objektliterale. Objektliterale sind die Art, wie in JavaScript Objekte definiert werden. Und die Syntax ist üblicherweise so, dass man so eine geschweifte Klammer aufmacht und alles, was zwischen diesen geschweiften Klammern steht, ist halt eine Eigenschaft, getrennt durch einen Doppelpunkt von dem eigentlichen Wert. Und dieser eigentliche Wert, der kann halt alles sein. Das kann eine Zahl sein, das kann ein Boolean sein, Array oder eben eine Funktion zum Beispiel. Genau. Und es ist unheimlich bequem, damit zu arbeiten und wenn wir uns nachher JSON anschauen, dann wird euch das wieder genauso bekannt vorkommen. Wichtig zu JavaScript ist vielleicht noch zu sagen, dass zum Beispiel Window und Document keine Elemente der Sprache JavaScript sind, sondern dass das in dieser Laufzeitumgebung Browser passiert, aber auf der Serverseite uns zum Beispiel gar nicht interessiert. Genau, der funktionale Aspekt von JavaScript, zu dem würde ich gerne ein bisschen was sagen. Also dieser funktionale Aspekt heißt halt, dass Funktionen First-Class-Citizens sind. Was heißt das jetzt genau? Das heißt, dass ich Funktionen als Variablen verwenden kann, als Argumente für Funktionen. Funktionen können Funktionen zurückgeben. Ich kann Funktionen zur Laufzeit erstellen. Und Funktionen sind auch unabhängig von irgendeiner Variable, an die sie gebunden sind. Die haben eine eigene Identität. Und das ist unheimlich praktisch. Also insbesondere, wenn man sich irgendwie mal eine richtige funktionale Sprache angeschaut hat, die extrem purely functional ist, zum Beispiel Haskell, dann ist dieses funktionale Konzept, finde ich, was sehr, sehr intuitives, mit dem es unheimlich bequem möglich ist zu arbeiten. Ob JavaScript deswegen dann eine funktionale Sprache ist, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. In Haskell zum Beispiel ist es so, dass alles in der Sprache auf Funktionen aufbaut, während in JavaScript jetzt eigentlich ganz, ganz viele Objekte sind, die irgendwie dynamisch miteinander interagieren. Deswegen, ja, sei mal dahingestellt, ob JavaScript deswegen eine funktionale Sprache ist. Extrem wichtig für JavaScript sind Callback-Functions, die letztendlich so ein eventorientiertes, ereignisbasiertes Programmieren ermöglichen. Und ja, was sich eben gerade für die Arbeit im Browser zum Beispiel extrem gut eignet, weil ich da halt irgendwelche Ereignisse habe, dass ein Benutzer auf irgendwas draufklickt und dann muss halt irgendwas passieren. Da muss irgendeine Funktion ausgeführt werden. Und in der Regel sieht es so aus, dass ich zum Beispiel hier in dem Beispiel einen Callback definiere. Also in dem Fall ist es dann diese Funktion hier. Und wenn ich eine Funktion ausführe, wie hier dieses Do it asynchronously, dann kann ich dir ganz normal ein paar Parameter übergeben, so wie man es aus anderen Sprachen kennt. Und ich kann ja auch noch ein Callback übergeben. Und was dann passiert ist, wenn die Funktion fertig ist mit dem, was auch immer sie gerade tut, dann führt sie diesen Callback aus. Das heißt, ich muss mich nicht darum kümmern, darauf aufzupassen, wann jetzt die Funktion fertig ist oder hier zu warten. Es blockiert nichts, sondern es passiert halt alles implizit. Die Sprache kümmert sich darum. Genau, was uns das jetzt ermöglicht, sind so ein paar interessante Sprachkonstrukte, die man vielleicht nicht unbedingt von anderen Sprachen in der Form kennt. Zum Beispiel anonyme Funktionen, dass ich sagen kann, set timeout und ich muss ihm dann keinen Pointer zu irgendeiner Funktion geben oder hier irgendwie was anderes Grobes machen, sondern ich kann ihm hier direkt eine Funktion reingeben und wenn dieser Timeout abgelaufen ist, dann führt er die Funktion aus. Und die braucht eben keinen Bezeichner, die Funktion braucht keinen Namen, die ist anonym. Ja, andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass ich Funktionen als Variablen hinterlege. Also, dass ich sowas mache, wie eine Funktion an eine Variable zu binden. Oder ich kann dann auch später irgendwas ganz anderes an diese Variable binden. So dass es mir möglich ist, dass ich zum Beispiel, ja, so wie ich Arrays von irgendwelchen Variablen machen kann, kann ich dann Arrays von irgendwelchen Funktionen machen. Nee, also was hier passiert ist, dass die Funktion foo tatsächlich ausgeführt wird. Hier. Und das ist einfach eine Pseudo-Funktion, die ich mir überlegt habe, execute. Was die natürlich machen könnte, ist intern hier wieder foo, Klammer auf, Klammer zu machen. Und dann wird es ausgeführt werden. Wobei es in JavaScript auch noch so ein paar andere Möglichkeiten gibt, Funktionen auszuführen, zum Beispiel mittels apply. Andere interessante, ja, Konstrukte, die sich in JavaScript dann ergeben, sind zum Beispiel sowas hier, Closures, dass ich sagen kann, also was hier passiert ist, ich binde eine Funktion an diese Variable und innerhalb dieser Funktion gibt es wiederum eine Variable. Und wenn die Funktion aufgerufen wird, dann gibt es ein Objekt zurück, hier wieder ein Objekt Literalsyntax mit der Eigenschaft getValue, wo eine Funktion dran hängt und diese Funktion gibt mir diesen Wert hier zurück. Und das intuitive Verständnis ist dann eigentlich, dass wenn ich diese Funktion einmal aufgerufen habe, dann ist das hier alles weg. Also dieser Wert existiert nirgends mehr im Speicher. In dem Fall geht das aber nicht. Und weil ich hier das Punkt Value returne. Das heißt, irgendwo muss im Speicher noch eine Referenz, eine Kopie von diesem Value sein. Und dieses Konzept bezeichnet man als Closure. Genau, dann gibt es noch diese Kaskadenverschachtelungen, die jetzt nicht unbedingt ein JavaScript-Feature sind, das geht auch in anderen Sprachen, aber ich finde es doch immer wieder sehr nett, sowas zu sehen. Genau, es gibt allgemein so ein paar gute und schlechte Seiten von JavaScript. sollen wir jetzt schon, ja. Ja, was, wir müssen eigentlich nicht so viel davon sagen, wir können es eigentlich nur zeigen, oder? Also wir haben hier zwei Bücher, die wir nachher noch ein bisschen empfehlen werden. Das ist einmal der Definitive Guide, der ziemlich gut ist. Der behandelt die ganze Sprache JavaScript, und dann haben wir die Good Parts. Ja. Okay. Okay. Ja, und zu diesen, auch mit einem Tier, dann wahrscheinlich auch O'Reilly. Und zu diesen schlechten Seiten zählen eben zum Beispiel das globale Objekt. Das heißt, in JavaScript, wenn ich eine Variable erstelle und ich mache nichts Besonderes, dann hängt es am globalen Objekt. Und es wird allmählich einfach voll geclustert mit irgendwelchen Zeugs, das da dran pappt. Ja, oder Scoping. Der Scope in JavaScript ist ein bisschen weird. Also gerade wenn man sowas wie Blockscope kennt von C, das gibt es in JavaScript einfach nicht. Oder die Dis-Referenz, die ist auch ein bisschen, naja, genau. Es gibt Eval, wo ich, glaube ich, nicht so viel dazu sagen muss. Eval ist evil. Und Typeof, ja, hat so ein paar Inkonsistenzen. Genau. Und es gibt aber auch ein paar gute Seiten. Das sind eben diese funktionalen Strukturen, die funktionalen Aspekte. Das prototypenbasierte Programmieren, das einen unglaublich dynamischen Umgang mit Objekten ermöglicht. Und ich finde diese Objektliteral- und Array-Literal-Syntax unheimlich praktisch. Und so ein paar andere Features, die in letzter Zeit extrem populär wurden, zum Beispiel in Scala kann ich direkt XML-Code hinschreiben im Quelltext. Das geht in JavaScript mit XML zwar nicht, aber es gibt diese regulären Ausdrücke, die ich einfach so direkt im Code schreiben kann, was ich unheimlich praktisch finde. Es gibt noch CommonJS, was man vielleicht am Rande erwähnen sollte, weil irgendwann verschiedenen Leuten aufgefallen ist, es reicht vielleicht irgendwann nicht mehr aus, wenn ich nur Sachen mit JavaScript im Browser mache, sondern vielleicht möchte ich irgendwann was Serverseitiges machen, und es wäre toll, dafür eine eindeutige API zu haben, wo drin steht, wie ich zum Beispiel mit dem Dateisystem interagiere oder wie ich dieses Problem mit dem globalen Objekt ein bisschen besser in den Griff bekommen kann, indem ich sowas wie Module einführe. Und ja, commonjs.org, da ist das Ganze ein bisschen ausführlicher beschrieben. So, wer schon mal was mit XML gemacht hat, der wird sich über JSON, glaube ich, freuen. Insbesondere, wenn man sich mal ein bisschen mit SOAP auseinandergesetzt hat oder so, dann ist das schon was ziemlich Tolles. JSON ist ein Datenformat, das von Douglas Crockford erstellt wurde, der hier auf dem Bild zu sehen ist. Und es ist ein ziemlich leichtgewichtiges Austauschformat für Daten. JSON steht für JavaScript Object Notation. Es ist ein Subset der Sprache JavaScript und hat nur diese primitiven Typen, die hier stehen. Also es gibt Objekte, es gibt Arrays, es gibt Strings, Numbers, Booleans und Null. Und so ein paar Sachen, die wir vorher bei JavaScript gesehen haben, undefined etc., die gibt es hier dann nicht mehr. Es ist sehr reduziert. Funktionen machen kannst, sowas?
Ja, vorher auf deiner Übersicht war auf der rechten Seite Objekt und darunter dann Funktion.
Ja. Nee, das ist in JSON nicht berücksichtigt. Also es reduziert sich auf diese sechs Typen hier. Genau. Als Beispiel sieht es dann so aus, dass ich JSON zum Beispiel so schreiben kann. Hier haben wir so ein paar Beispiele, eben wieder ein Objektliteral-Syntax, Array-Literale, Strings, Numbers, Booleans, Null. Und jetzt ist der Firefox jetzt. So. Genau. Das ist ein bisschen umfangreicheres Beispiel, wie sowas dann aussehen könnte, so ein JSON-Objekt mit hier verschiedenen Keys und verschiedenen Values. Und JSON lässt sich inzwischen ziemlich bequem in JavaScript nutzen, weil seit, ich weiß nicht, ECMAScript irgendwas, 2009 meine ich, haben sie dieses JSON, die JSON-Verarbeitung in JavaScript ziemlich bequem gemacht. Es gibt die Funktion JSON.stringify, wo ich dann sagen kann, ich habe hier ein JSON-Objekt und jetzt gib mir doch mal bitte einen String dafür zurück. Oder eben auch den umgekehrten Weg, dass ich sagen kann, ich habe hier einen String, der enthält irgendein JSON-Objekt, gib mir dadurch mal bitte ein natives JavaScript-Objekt zurück. Und es ist sehr bequem, so da mit einem Datenformat arbeiten zu können, indem ich das Serialisieren und Deserialisieren ziemlich bequem machen kann. Und ja, JSON ist inzwischen ziemlich verbreitet. Also sobald man irgendwas mit einer größeren API macht, Twitter oder so, dann gibt es eigentlich immer die Möglichkeit, irgendwas mit JSON zu machen. Und wenn man sich irgendwie mal so eine Firefox-Extension wie JSON View angeschaut hat, dann ist es einfach unheimlich bequem, damit zu arbeiten. Ja, wenn ich dann interaktiv irgendwelche Links drin habe, die ich anklicken kann und dann so durch die API wandern kann. Jetzt kommen wir aber zu Node.js und da wird der Benjamin wieder ein bisschen was dazu sagen.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu dem XML- und JSON-Vergleich. Also wenn man sich XML-Schema anschaut und was es da alles für Datentypen gibt, dann ist das irgendwie so die Vereinigung aller Programmiersprachen. Und wenn man sich JSON anschaut, dann ist das irgendwie nur der Durchschnitt von allen Programmiersprachen. Wenn man vielleicht Lisp weglässt und sonst hätten wir nämlich nur Listen. Aber da sieht man halt irgendwie, dass das XML versucht irgendwie alles abzubilden oder XML-Schema versucht irgendwie alles abzubilden, was es irgendwie gibt. Und bei JSON hat man sich einfach darauf geeinigt, wir nehmen jetzt nur den kleinen Part, den wir wirklich brauchen. Und dadurch hat man eben sehr einfachen, leichtgewichtiges Format bekommen. Okay, aber jetzt zurück. Wir haben jetzt ein bisschen was zu JavaScript gesehen, zumindest auch für die Leute, die jetzt irgendwie noch nicht viel mit JavaScript gemacht haben. Aber wir wollten ja eigentlich jetzt irgendwie Netzwerkanwendungen programmieren. Kommen wir zum eigentlichen Thema Node.js. Da muss ich jetzt erstmal kurz was zu Ryan Dahl sagen. Ryan Dahl hat vor ein paar Jahren irgendwie Mathe promovieren wollen, hat ihm dann irgendwie doch nicht so Spaß gemacht, wollte irgendwas mit Algebra, Topologien machen, das war irgendwie doch nicht so der Bringer. Dann hat er erstmal irgendwie beschlossen, nach Südamerika ein bisschen zu gehen, ein bisschen Urlaub zu machen. Nebenbei hat er auch relativ viel mit Ruby gemacht und war dann in irgendeinem Projekt, wo es darum ging, dass die Benutzer Daten hochladen können. Und er hat irgendwie eine Möglichkeit gesucht, wie man relativ gut auf einer Webseite Feedback geben kann, wie denn gerade dieser Upload funktioniert, was da irgendwie der Zustand von ist. Also zum Beispiel, wie viel Prozent schon hochgeladen wurden. Und irgendwie hat er gemerkt, dass es mit vielen vorhandenen Web-Frameworks oder insbesondere auch mit Ruby, dass das irgendwie nicht so einfach geht. Und dann hat er irgendwie da ein bisschen Interesse gehabt, selber vielleicht so einen Webserver zu schreiben, der eben gerade diese solche Echtzeit-Anwendungen, also so direktes Feedback, gut unterstützt. Hat sich da insbesondere Mongrel angeschaut. Das ist eben ein Server, der von vielen Ruby-Anwendungen benutzt wird. Hat dann irgendwie seinen damaligen Job auch geschmissen und hat sich irgendwie 6 Monate hingesetzt und diesen Webserver gebaut. Und was dann letztendlich rauskam, war die erste Version von Node.js. Die hatte dann später vorgestellt auf so einer Konferenz zu JavaScript, die JSConf, und ist damit irgendwie überall offene Türen eingerannt. Aber was ist jetzt so besonders daran? Die Idee war, eigentlich irgendwie sowas wie ein System zu entwickeln, das es eben ausschließlich ermöglicht, alles nicht blockierend und eventorientiert zu machen und eben damit dann auch, was Nebenläufigkeit angeht, relativ performant zu sein und es relativ einfach zu machen. Das war so die Grundidee. Jetzt kann man natürlich fragen, okay, das ist ja ein relativ ehrenhaftes Ziel, aber wieso verdammt nochmal muss ich dafür JavaScript nehmen? Es gibt doch so viele schöne Sprachen. Wird auch immer wieder gefragt, gibt verschiedene Antworten, die man bekommt und auch verschiedene Gründe. Ein ganz interessanter Grund ist der allererste. JavaScript war nämlich zum damaligen Zeitpunkt eine Sprache, die keine feste API hat, wie man auf irgendwelche I/O-Operationen zugreift, beziehungsweise irgendwelche I/O-Operationen durchführt. Es gibt einfach in dem JavaScript, in den Browsern, zumindest zur damaligen Zeit, keine Möglichkeit, Dateien zu öffnen. Mittlerweile gibt es sogar dafür auch APIs. Gibt es, glaube ich, eine W3 Working Group, die sich damit beschäftigt, dass man dann irgendwann auch auf lokalen Dateien zugreifen kann. Auf jeden Fall, zum damaligen Zeitpunkt gab es das einfach noch nicht. Und das hat natürlich den interessanten Charakter, dass wenn es sowas nicht gibt, man auch gar nicht erst irgendwie in Versuchung kommt, die bestehenden Möglichkeiten irgendwie falsch zu benutzen. Denn wenn man sich die meisten anderen Programmiersprachen anschaut, überall dort gibt es Möglichkeiten, I/O-Operationen durchzuführen, was weiß ich, Dateien zu öffnen, Sockets zu öffnen, irgendwie zu lesen, zu schreiben. Und im Normalfall sind eben alle diese Operationen blockierend. Das heißt, wenn ich irgendetwas mache, dann sage ich, hey Betriebssystem, schreib mir mal irgendwie diese Bytes in die Datei. Und dann warte ich, bis das passiert ist. Und sobald es passiert ist, geht es dann irgendwie weiter. Das ist eben dieser klassische blockierende, synchrone Ansatz. Und wenn er jetzt in der Sprache schon vorhanden ist, dann hat er sich irgendwie gedacht, es ist irgendwie nicht so gut, wenn es schon irgendwie Möglichkeiten gibt, sowas zu benutzen, wenn es schon I/O-Operationen gibt, die synchron sind, weil dann könnten die Leute ja aus Versehen immer diese synchronen Varianten benutzen. Deswegen hat er irgendwie eine Sprache gesucht, wo es einfach von vornherein noch gar keine I/O-Operationen gibt. Dann können die Programmierer oder Programmiererinnen nachher auch keine falschen Operationen benutzen. Außerdem wollte er eine Sprache, die eben in dieses Event-Konzept relativ gut reinpasst. Das heißt, eine Sprache, die Callbacks unterstützt. Was eng mit Callbacks zusammenhängt, sind diese Closures, dass man halt quasi in den Funktionskontext noch irgendwelche weiteren Daten einschleusen kann und die dann irgendwie später wieder weiter benutzen kann. Und so ist er dann irgendwie auf JavaScript gekommen. Es gibt mittlerweile übrigens auch einen Klon in C und einen Klon in Lua. Also wer irgendwie keinen Bock auf JavaScript hat, man kann das auch anders programmieren, aber wir sehen gleich, dass das eigentlich schon ganz schick ist für viele Sachen. Und auch nochmal hier der Hinweis, dieses schlimme Window- und Document-Objekt aus JavaScript hat nichts mit JavaScript zu tun, das ist nur das, was die Browser implementieren und das halt irgendwie sehr doof spezifiziert wurde und jetzt quasi eine Altlast ist, die wir noch ewig mit uns tragen. Aber Document und Window ist kein Bestandteil der JavaScript-Sprachdefinition. Das ist alles nur in den Browsern drin. Also was war seine Idee? Also was er wollte ist, irgendein Framework zu bauen, das eben eventbasiert ist. Da gibt es sogenannte Event-Loops, schauen wir uns gleich an, was das genau ist und wie die funktionieren. Und eben alle Operationen, die irgendwas mit Ein- und Ausgabe zu tun haben, komplett eben diesen nicht blockierenden und asynchronen Modus durchzuführen. Und ebenso dadurch dann eine relativ einfache Nebenläufigkeit zu realisieren. Also Event-Loop. Wer hat denn irgendwie schon mal den Begriff Event-Loop gehört? Okay, doch ein paar. Gucken wir uns jetzt mal an, was das genau ist. Eigentlich müssten es alle diejenigen kennen, die irgendwas mit grafischen Benutzeroberflächen machen. Oder zumindest die Leute, die zum Beispiel schon mal was mit Java gemacht haben, AWT und so weiter. Wenn ich da irgendwie zum Beispiel das Klicken auf einen Button erkennen möchte, was mache ich da? Genau, ich schreibe irgendeinen Listener. Was ist ein Listener letztendlich? Es ist ein Callback. Und diesen Callback registriere ich und irgendwann, wenn dieser Event, nämlich dass eben der Benutzer auf irgendwie den Button klickt, wenn der erzeugt wird, dann wird dieser Callback ausgeführt. Jetzt ist das Problem aber, jetzt können ja mehrere Events irgendwie stattfinden. Also dass jetzt irgendwie Benutzer zweimal gleichzeitig drückt auf einer Maus, ist irgendwie relativ unwahrscheinlich und vielleicht auch anatomisch ein bisschen schwierig. Was aber schon eher geht, ist, dass man auf zwei Tasten gleichzeitig drückt. Und in den grafischen Benutzeroberflächen, in den meisten User-Interfaces, ist es so implementiert, dass man quasi sowas wie eine Event-Queue hat. Das ist quasi ja, so eine Schlange, wo alle neuen Ereignisse, die irgendwie auftreten, eingereiht werden. Und ein weiterer Loop, also ein Event-Loop, der immer guckt, ist irgendwas passiert? Und wenn irgendwas passiert ist, dann gucke ich mir an, was das war und verarbeite dieses Ereignis. Und dann warte ich so lange, bis wieder das nächste Ereignis auftritt. Und damit kann ich dann eben sequenziell diese ganzen Ereignisse abarbeiten. Und wenn eben mal gar nichts passiert, wenn kein Ereignis auftritt, dann warte ich halt so lange, bis wieder ein neues Ereignis auftritt. Und das ist eigentlich dieses Event-Loop-Konzept. Und insbesondere benutzt man dafür eben nur einen einzigen Thread, um das abzuarbeiten. Denn ansonsten, bei einer grafischen Benutzeroberfläche macht das eh nicht so viel Sinn. Aber dadurch ist es halt auch relativ einfach, weil ich dann einfach sequenziell diese Ereignisse abarbeite und nicht da irgendwie ins Gehege komme, wenn ich mehrere Sachen gleichzeitig mache. Wenn ich jetzt generell mit Event Loops programmiere, dann entspricht das einem Programmierkonzept, wo ich keinen Callstack habe. Also normalerweise rufe ich ja irgendwelche Funktionen auf, die Funktionen rufen vielleicht wieder irgendwelche Funktionen auf und dann muss ich mir irgendwie merken, von welchen Funktionen ich wohin gesprungen bin. Und dabei baue ich ja sowas wie einen Stack auf, der mir irgendwie sagt, okay, du warst jetzt in der Funktion mit den lokalen Variablen, dann hast du von dort diese Funktion aufgerufen, muss ich wieder irgendwie diesen Kontext speichern und auf den Stack legen. Und so baue ich dann irgendwie diesen Fluss auf. Bei ereignisbasierter Programmierung ist das ein bisschen anders. Da habe ich quasi immer nur Ereignisse, die auftreten können und irgendwelche Händler, die eben Ereignisse verarbeiten und dadurch dann letztendlich wieder neue Ereignisse entstehen lassen können oder direkt erzeugen. Das heißt, ich muss da dieses Taskmanagement, also wann irgendwie was gemacht wird, ist da ein bisschen anders gemodelliert. Das ist dann irgendwie etwas expliziter. Also was ist jetzt mit der Nebenläufigkeit? Da habe ich irgendwie die ganze Zeit gesagt, es wird so schön einfach. Dazu dieses Zitat von einem der deutschen Maintainer des Projektes. Er hat gesagt, irgendwie ist das Node so, dass alles parallel läuft, außer der Code, den wir schreiben. Und das ist zwar irgendwie eine bisschen seltsame Beschreibung auf den ersten Blick, wenn man das erste Mal liest, aber eigentlich trifft er genau das, was wirklich Sache ist in dem Projekt. Das heißt, den Code, den man als Programmierer oder Programmiererin schreibt bei Node, da kann man sich sicher sein, dass nie irgendwie ein Teil davon gleichzeitig mit einem anderen Teil ausgeführt wird. Das heißt, ich muss nie irgendwie Logs setzen, ich muss irgendwie Angst haben, dass zwei verschiedene Zeilen gerade irgendwie auch von verschiedenen Prozessen irgendwie ausgeführt werden. Ich kann mir immer sicher sein, mein Code wird eben maximal einmal ausgeführt zur gleichen Zeit. Aber alle anderen Operationen, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Daten schreiben, Daten lesen, also Dinge, die jetzt I.O. betreffen, die können im Hintergrund parallel passieren. Ich sehe sehr viel irritierte Gesichter. Ist es sehr verwirrend oder? Wir schauen uns gleich nochmal an, was es konkret heißt. Ja. Ich habe irgendwie gedacht, das kommt vielleicht. Okay, hier nochmal vielleicht eine Skizze, wie das jetzt letztendlich abläuft. Also, wir haben hier oben diesen Event Loop und es ist letztendlich ein Prozess. Und was der macht, ist immer in dieser Queue überprüfen, ob irgendwas zu tun ist. Was kann da zu tun sein? Da können irgendwelche Ereignisse eingereiht werden und diese Ereignisse haben immer ein dazugehöriges Callback, die quasi beschreiben, jetzt ist irgendwas passiert und diesen Code hast du vorher registriert, den sollst du jetzt ausführen, weil der nämlich genau zu diesem Ereignis gehört. Und jetzt können Ereignisse auftreten. Wieso können Ereignisse auftreten? Gut, ich kann irgendwelche anderen Ereignisse oder anderen Event Loops kontaktieren, indem ich da irgendwelche Nachrichten indirekt hinschicke. Oder ich kann zum Beispiel einen Socket öffnen und wenn ich einen Socket geöffnet habe, dann irgendwann registriert sich dann zum Beispiel ein anderer Client an diesem Socket. Das heißt, ich habe eine Netzwerkverbindung, die aufgebaut wird und genau das sind dann Ereignisse, auf die ich reagieren muss. Immer wenn ich irgendwie so ein Ereignis im Vorfeld registriere, dass das eventuell auftreten könnte, muss ich immer dazu sagen, und das hier ist das Callback, das du dann ausführen sollst, wenn genau dieses Ereignis auftritt. Und das ist quasi das, was diese roten Umrandungen beschreiben. Immer wenn irgendwo ein Ereignis auftritt, dann wird es eingereiht und zu jedem Ereignis, zu jedem Ereignis, das eingereiht wird, gibt es irgendwie auch ein Callback. Ansonsten reagiere ich ja eh nicht auf dieses Ereignis und kann es gleich ignorieren. Also nehmen wir zum Beispiel die Verbindung. Ich öffne einen Socket und sage, immer wenn sich ein neuer Client anmeldet, dann möchte ich irgendwas ausführen. Dann würde ich sagen, das ist irgendwie der Callback, der wird dann irgendwo anders erstmal gespeichert und immer wenn jetzt ein neuer Client sich verbindet, dann wird eben dieses Ereignis hier hinzugefügt. Der Callback, den ich vorhin definiert habe, nämlich genau der Code, der ausgeführt werden soll, wenn sich jemand neu verbindet, wird dann zusammen in diese Queue gepackt und die Queue macht dann nichts anderes, als immer diese ganzen Ereignisse abzuarbeiten und die ganzen Callbacks auszuführen. Ja? Genau, und deswegen lernt man zum Beispiel in Java, dass man in der Event Queue, also dieser AWT Event Queue, nie irgendwelche Sachen ausführen sollte, die ziemlich viel CPU-Zeit schlucken. Aber das ist natürlich eine berechtigte Kritik hier. Diese Event Loops haben den Nachteil, dass natürlich die Ausführung von den Callbacks sehr effizient sein muss und dass sie insbesondere eben nicht lange und nicht viel CPU-Zeit brauchen, denn es ist richtig, wie du es gesagt hast, es wird maximal genau ein Callback ausgeführt. Wenn ein Callback ausgeführt wird, heißt es, jeder andere Callback muss eben warten und kommt dann irgendwann dran, aber es werden niemals mehrere Callbacks gleichzeitig aufgerufen. Denn das würde ja wiederum dem widersprechen, was wir eben gerade gesehen haben. Wir schreiben ja den Callback-Code und dieser Callback-Code wird eben maximal einmal auch gleichzeitig ausgeführt, aber nie parallel. Deswegen eignet sich auch dieses Programmiermodell für viele Dinge, aber nicht für alle Dinge. Das sehen wir jetzt auch nachher, was das heißt. Sonst noch irgendwelche Fragen zu diesem konkreten Modell? Ja?
Wie groß muss auf irgendwie Gefühl ist so ein Event, beziehungsweise der Stack sind es ein paar hundert Kilobyte, 100 Megabyte?
Die Queue im Sinne von wie viele Ereignisse da
irgendwie? Ja, genau.
Also ich kann damit zum Beispiel, um jetzt mal vielleicht ein bisschen abstrakteres Beispiel zu nehmen, ich kann locker 10.000 Verbindungen damit gleichzeitig handeln. Wenn ich jetzt überlege, ich habe 10.000 Verbindungen, diese Verbindungen erzeugen wiederum die ganze Zeit Ereignisse, irgendwelche Daten, die reinkommen, die rauskommen, dann kriegt man, glaube ich, ein bisschen eine Größe dafür, wie groß dieser Event Loop sein kann. Hat das einigermaßen die Frage beantwortet? Oder? Also jetzt in den Kilobyte wüsste ich jetzt auch nicht, oder in irgendwie einer solchen Einheit. Prinzipiell ist es nur durch den Arbeitsspeicher beschränkt. Aber
für nee, war nur so die Frage, sind da drei drin? Der haut nicht aus und macht meistens leer wird, oder könnte schon sein, dass es irgendwie voll ist?
Kommt ganz auf die Anlage drauf an. Also im Idealfall läuft sie natürlich nichts auf. Also wie wir gerade gehört haben, wenn da irgendwie ein Callback ist, der jetzt irgendwie anfängt, ja, ich rechne jetzt mal eine ganz komplexe Berechnung, dann kann es natürlich sein, dass diese Queue relativ schnell vollläuft. Und irgendwann ist sie so voll, dass einfach nichts mehr geht. Dann wäre von dem jeweiligen Prozess dann der Arbeitsspeicher voll, dann geht nichts mehr. Aber im Normalfall dürfen da einige hunderttausend Ereignisse wahrscheinlich mal reinpassen. Sonst noch Fragen zu diesem Event-Modell? Ja?
Wenn jetzt aber ein Callback machen will, der sehr rechenaufwendig ist, das passt nicht in das Schema, nein, haben wir gesagt.
Genau.
Was gäbe es denn dann für andere Möglichkeiten, dass Sie das umsetzen?
Okay, berechtigte Frage. Wir können jetzt irgendwie keine CPU-intensiven Dinge machen. Wenn wir das trotzdem machen möchten, müssen wir irgendwelche Auswege finden, wie wir das machen können. Also was wir natürlich immer machen können, ist sagen, okay, wir nehmen nicht nur so einen Event-Loop, sondern wir nehmen einfach noch einen zweiten. Wir schicken dem dann eine Nachricht, hey, rechne mal. Und dann können wir dem Schüler hier ganz gemütlich was anderes machen. Und wenn der andere irgendwann fertig ist, schickt er uns die Nachricht, okay, habe ich ausgerechnet, hier ist das Ergebnis. Und dann können wir entsprechend mit dem Callback wieder darauf reagieren. Also das wäre eine einfache Möglichkeit, aber je nach Anwendungsfall gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie man das sinnvoll handelt. Aber natürlich in unserem Event-Loop selber können wir nichts machen, weil wir haben eben nur einen Thread. Der kümmert sich darum, diese Queue abzuarbeiten und alles, was sehr rechenintensiv ist, hat da nichts drin verloren. Sonst noch Fragen? Okay. So, jetzt das nächste große Vorteil, ja okay, dann halt JavaScript, wenn es da halt keine I/O-Operationen bisher gab, dann nehmen wir das halt, auch wenn es irgendwie blöd ist und sonst wie. Aber das ist doch sau langsam, das ist doch auch scheiße. Nein, es hat sich, wie Michi schon vorhin gesagt hat, in letzter Zeit etwas geändert, weil irgendwie die Browserhersteller halt langsam gemerkt haben, okay, JavaScript ist doch nicht nur für irgendwelche Spielereien und spätestens seit so Sachen wie Ajax kann man damit auch relativ schöne Dinge machen und relativ tolle Anwendungen schreiben. Sogar irgendwie solche Anwendungen schreiben, die bald nicht mehr unterscheidbar sind von normalen Desktop-Anwendungen. Und da die Browserhersteller auch irgendwie wissen, dass sie quasi sowas wie die nächsten Betriebssysteme schreiben, weil irgendwie in ein paar Jahren halt ein Großteil der Anwendungen in den Browser läuft und es dann völlig egal ist, was für ein Betriebssystem darunter läuft, haben die alle ein Interesse daran, dass ihre Browser sehr schnell sind und insbesondere bei diesen interaktiven Dingen, dass JavaScript relativ effizient und performant ausgeführt wird. Google macht das auch so. Google hat in den Chrome-Browser oder Chromium die Open-Source-Variante davon. Und die haben eine eigene JavaScript-Engine geschrieben, die heißt V8 oder V8. Und die ist relativ schnell. Wieso ist die schnell? Die interpretiert diesen JavaScript-Code nicht, also JavaScript als Skriptsprache wird im Normalfall interpretiert. Was V8 macht, sie kompiliert diesen JavaScript-Code direkt in nativen Maschinencode, bevor es ausgeführt wird. Und da kann man sich dann schon relativ schnell vorstellen, dass es irgendwie ein bisschen schneller ist als ein Llama-Interpreter. Außerdem arbeiten da ein paar ziemlich intelligente Leute von Google dran, die sich sehr darum kümmern, dass das Ding wirklich verdammt schnell läuft. Die haben dann solche erweiterten Features wie Inline-Caching, also das sind Dinge, die halt sehr häufig irgendwie durchgeführt werden, bevor schon optimiert werden. Das kann man ja durch irgendwie statischen Analysen der Forschung erkennen. Oder was zum Beispiel Garbage Collection angeht, da haben die irgendwie vor kurzem, glaube ich, in diese V8-Engine neuen Garbage Collector eingebaut, der sehr, sehr performant ist. Und damit kann man sagen, zumindest für die Anwendung, die wir uns anschauen möchten, ist das Ding ausreichend schnell. Also irgendwo habe ich mal ein paar Benchmarks gesehen, wobei bei Benchmarks ist es immer so eine Frage, wer hat die durchgeführt, in welchem Rahmen wurden die durchgeführt, werden nachher die Zahlen doch nochmal manipuliert. Aber auf jeden Fall, in diesem Benchmark gab es zum Teil Ergebnisse, da waren JavaScript-Code, der zum Teil schneller lief als C-Code, weil eben gerade durch die Voranalyse es theoretisch möglich ist, eben erweiterte Features da zu nutzen. Also ist Java mittlerweile schneller als C, das gibt es ja relativ oft, aber auch hier kann das sein. Ja?
Also kompensiert er das komplett alles vor oder macht er halt
Schritt? Nee, also es ist nicht wie bei Java, es wird direkt in Maschinencode übersetzt.
Also komplett alles.
Bei Java ist das immer ein bisschen anders, aber hier wird es direkt übersetzt. Dafür kann Java dann zum Beispiel toller erkennen, dass irgendwie ein bestimmter Code jetzt dynamisch auf einmal öfter ausgeführt wird und dann den zur Laufzeit optimieren. Das geht hier halt nicht, das muss natürlich dadurch nur statisch passieren. Okay, sonst noch eine Frage zu V8 oder V8? Also auf jeden Fall, das Ding ist schnell und das Ding interpretiert nicht, sondern das Ding macht richtig Tempo und wird eigentlich seinem Namen sogar schon relativ gerecht. Okay, und dieser Ryan Dahl hat dann irgendwie zufällig auch oder glücklicherweise V8 entdeckt und dachte, ja, das passt ja ganz gut zu seiner Idee, irgendwie da auf JavaScript basierend was aufzubauen. Und hat sich dann mal dran gemacht, diese 6 Monate einfach mal die erste Version zu schreiben, so als Glue-Code zwischen V8 und den einzelnen Libraries, die er dann noch verwendet hat, hat er C++ verwendet und ein Teil des Sprachkerns oder des Framework-Kerns, ja, eigentlich also eine Plattform, kein Framework, ist auch selbst in JavaScript geschrieben. Aber wie gesagt, dieser Glue-Code ist in C++. Was er dann gemacht hat, ist für diese typischen Operationen, die wir jetzt brauchen, also wir wollen ja viel mit I.O. machen, das heißt, wir müssen irgendwie auf Dateien zugreifen können, Sockets öffnen etc. Da gibt es eben dieses POSIX-Interface, das ist vermutlich auch vielen bekannt. Und was er quasi jetzt dann gemacht hat, ist einen Wrapper darum zu schreiben, der diese ganzen POSIX-Operationen asynchron ermöglicht. Was er dann außerdem gemacht hat, insbesondere am Anfang, als es um diesen Webserver ging, noch entsprechende Libraries zu schreiben, die für bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Merkmale relativ performant und gut sind. Was er insbesondere gemacht hat, ist so eine HTTP-Parser-Library geschrieben. Die ist, glaube ich, auch komplett in C, die ist nicht in JavaScript geschrieben. Und die ist halt relativ effizient, um HTTP-Requests zu parsen und irgendwie Headers zu extrahieren, Dinge wie Chunked Encoding zu übernehmen etc. So, wie passiert jetzt irgendwie die asynchrone Kommunikation? Also wir haben irgendwie Ereignisse, zum Beispiel sagt das Betriebssystem, du kannst jetzt irgendwie, da hat sich jetzt gerade irgendjemand mit dem Socket verbunden, du kannst da jetzt irgendwie so eine Socket-Verbindung aufnehmen. Da gibt es je nach Betriebssystem verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Mechanismen, die auf so einem Event-Loop basieren, epoll, kq, devpoll und select. Und da gibt es auch entsprechende Libraries, die das ein bisschen abstrahieren, und er hat dann eben diese Mechanismen mit eingebaut in die Node.js Engine, quasi verbinden mit der Google V8 Engine, und damit benutzt er dann quasi in Node.js direkt diese Mechanismen zur Signalisierung, dass irgendwas mit IO-Operationen passieren kann. Soweit klar? Irgendwelche Fragen bis hier? Okay. Nur mal kurz zur Erinnerung, was war das jetzt mit dem Blockieren und Nicht-Blockieren? Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel in schönen Java. Wir wollen eine SQL-Abfrage durchführen. Also was machen wir? Wir müssen erst ein bisschen Statement zusammenbasteln, dann führen wir da irgendwie diese Query aus. Was passiert dann? Was passiert nach der zweiten Zeile? Ja, ich glaube noch nichts. Interessant ist erst in der dritten Zeile. Was passiert da? Oder was passiert denn zwischen den Zeilen? Das ist wie in manchen Gedichten oder Büchern, da muss man ja auch zwischen den Zeilen lesen. Nein, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin gerade selber nicht ganz sicher, ab welchem Moment der Request an die Datenbank geschickt wird. Ich vermute, dass es auch aus dem GetResults passiert. Das heißt, wir sind jetzt in der zweiten Zeile, schicken es ab, dann kommen wir in die dritte Zeile. Und wenn wir uns quasi sowas wie so einen imaginären Pointer vorstellen, der quasi uns beschreibt, wo wir uns gerade im Code befinden, dann sind wir jetzt anfangs hier. Und ab welchem Moment sind wir denn hier? Was muss bis dahin alles passiert sein? Also wir schicken irgendwie den Daten, gehen wir davon aus, dass die Datenbank auf einem anderen Rechner noch steht. Genau, also je nachdem, wie die Connection gehandelt wird. Es kann auch sein, dass schon bereits eine besteht. Es kann sein, dass muss eine aufgebaut werden. Auf jeden Fall muss irgendwie erst was übertragen werden an den anderen Rechner. Der muss dann eventuell in seinen Arbeitsspeicher schauen oder noch wahrscheinlich aber in der Datenbank irgendwie auf die Festplatte. Dort irgendwas lesen, das irgendwie wieder zurückschreiben, das wieder irgendwie zurücksenden über Netzwerk. Dann muss irgendwie der Datenbanktreiber das irgendwie entgegennehmen, das dann auch irgendwie wieder in Java-Objekte serialisieren, und irgendwann landen wir dann in dieser Zeile hier. Für uns Programmierer sieht es jetzt aber normalerweise so aus, als ob das halt so schrittweise passiert. Aber man macht sich eigentlich in der Praxis relativ wenig Gedanken, wie lange jetzt irgendwie quasi hier die Zeilen ausgeführt werden. Also dass zum Beispiel jetzt hier irgendwie nur ein paar Nanosekunden wahrscheinlich dazwischen sind, hier jetzt aber durchaus, je nachdem, wenn der Server in China steht, vielleicht Sekunden liegen, da macht man sich beim Programmieren relativ wenig Gedanken. Auf der anderen Seite ist es relativ schön, weil wir ganz direkt sehen, sequenziell, was passiert, wann, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Reihenfolge. Wie sähe das Ganze asynchron aus? Also das ist jetzt Pseudocode, aber ich glaube, jedem sollte klar sein, was jetzt damit gemeint ist. Wir haben hier wieder diese Abfrage. Und wir haben jetzt hier hinten eine Callback-Funktion. Nochmal zur Erinnerung, wann wird die Callback-Funktion aufgerufen? Wenn es fertig ist. Genau. Wenn es Wasser kocht. Wenn wir jetzt diesen Befehl ausführen, also das ist ja quasi auch ein einzeiliger Befehl, das ist jetzt zwar über mehrere Zeiten, weil die Funktion als anonyme, oder die Callback-Funktion als anonyme Funktion enthalten ist, aber letztendlich endet hier ja die erste Zeile. Wann sind wir in dieser zweiten Zeile?
Sofort.
Und das ist ganz, ganz wichtig. Ist jedem klar, wieso wir eigentlich fast sofort in der zweiten Zeile sind? Da steht doch irgendwas darüber mit Use Result. Wieso wird es erst später aufgerufen? Also ist jetzt ganz wichtig, dass jedem das klar ist, ansonsten wird es vom Prinzip ein bisschen schwierig später. Also nochmal, was wir machen ist, wir sagen asynchron, hier soll irgendwas ausgeführt werden und dann sagen wir zusätzlich noch, und wenn es fertig ist, irgendwann in der Zukunft, keine Ahnung, wie lange das dauert, es kann Millisekunden sein, es kann auch Sekunden dauern, wenn es irgendwann mal in der Zukunft fertig ist, dann rufe diese Funktion auf, die ich dir jetzt übergebe. Und erst dann wird die ausgeführt. Das heißt, wir sind sofort eigentlich in der zweiten Zeile, können dort irgendwas anderes machen, aber irgendwann in der Zukunft wird hoffentlich diese Funktion, die wir als Callback definiert haben, ausgeführt. Und dann eben mit dem Ergebnis. Und das ist jetzt irgendwie vom Code her, wenn wir uns das anschauen, doch ein bisschen anders wie das Beispiel, was wir eben gesehen haben. Vorhin war das irgendwie so schön sequenziell, Schritt für Schritt. Hier sieht es jetzt nicht mehr so einfach aus. Das heißt, wir können eigentlich nicht mehr so schnell erkennen, wann eigentlich was passiert. Aber dafür haben wir da ein paar andere Vorteile und sehen gleich, wie sich das auswirkt. Also nochmal zur Zusammenfassung. Das blockiert erstmal nicht. Also das Blockieren wäre ja, wir warten auf die komplette Ausführung, auf das Resultat und machen erst dann weiter. Nee, wir sagen nur, Datenbank mach mal und irgendwann, wenn es fertig ist, ruft dann die Funktion auf. Aber wir sind eigentlich sofort erstmal bei unserer eigenen Ausführung an der Stelle. Nichts blockiert. Und irgendwie wird das asynchron im Hintergrund halt für uns erledigt und irgendwann kommt das Ergebnis dann zurück. Ist das jedem klar? Das ist jetzt ganz wichtig, weil ansonsten, ja?
Jetzt, wo er jetzt irgendwie ganz viele synchrone Anweisungen hätte, werden die dann unterbrochen, wenn der Codec
losgeschossen? Nein. Was passiert denn, wenn irgendwann dieses Resultat eintrudelt? Erinnert euch nochmal zurück an diesen Event Loop. Da war so eine ganz lange Queue. Was passiert jetzt, wenn dieses Ereignis ein Drittel Jahr in die Datenbank hat, das Ergebnis zurückgeschickt? Dann wird quasi das Ergebnis, was da zurückkam, zusammen mit dieser Callback-Funktion, die wir hier definiert haben, ganz ans Ende von der Queue geschoben. Und irgendwann, also wir können da jetzt durchaus noch Code haben, der irgendwie ausgeführt werden muss, und irgendwann, wenn der ausgeführt ist, dann wird halt diese Queue weiter abgearbeitet. Also im Normalfall hat man auch nur am Anfang irgendwie so ein Programm, das irgendwie sequenziell ausgeführt wird bei Node.js und irgendwann ist man in einem Zustand, wo dann quasi nur darauf gewartet wird, dass irgendwelche Ereignisse auftreten und dann werden die entsprechenden Callbacks ausgeführt. Aber wenn wir jetzt dahinter synchrone Aktivitäten hätten, die würden erstmal ausgeführt werden und irgendwann, wenn halt der Event-Loop abgearbeitet wird, dann würde irgendwann dieser Callback auch ausgeführt werden. Dann wird nichts unterbrochen.
Das heißt, das Hauptprogramm ist selbst auch in der Queue?
Das Hauptprogramm ist selbst auch in der Queue.
Das heißt hier jetzt, die Zeile, die vorhin am Ende stattet, die würde jetzt hier in der Mitte in dem Result-Fenster stehen. Also Use Result Set steht hier am Ende und das steht hier jetzt in der Mitte.
Genau. Und das ist aber letztendlich der Code, der als letztes ausgeführt wird. Obwohl er hier quasi in der Mitte steht, was am Anfang ein bisschen verwirrend sein kann. Und was auch insgesamt vielleicht manchmal ein bisschen verwirrend ist. Muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Da machen wir jetzt genau die gleiche Sache. Das ist jetzt echter Node.js-Code, keine gefakte Pseudo-Abfrage. Wir fragen jetzt einfach so dieses normale Stats zu einer Datei ab. Es gibt auch in Node.js die Möglichkeit, zum Teil synchron zu arbeiten. Es ist aber sehr verpönt und man sollte es nur machen, wenn man einen sehr, sehr guten Grund hat, es zu machen. Zum Beispiel um so ein Beispiel zu zeigen. Wie sieht das Ganze asynchron aus? Wir sagen jetzt hier, wir haben wieder eine Callback-Funktion. Und was wir jetzt hier sehen, wenn wir jetzt hier quasi jetzt mal echten Node.js-Code anschauen, man sieht ganz oft in diesen Callback-Funktionen, ist der erste Parameter immer so ein Error-Parameter. Und das ist quasi eine Möglichkeit, wie man Fehler handeln kann in so einem asynchronen und ereignisbasierten System. Das heißt, wenn nachher irgendwas schief geht, dann wird auch das Callback aufgerufen, aber es steht halt nicht das Resultat drin, sondern das ist dann leer. Und dafür ist diese Error diese Error-Parameter ist dann belegt mit irgendeinem Wert. Und das ermöglicht einem dann auch in so einem Callback-basierten System Ereignisse, insbesondere in Fehlereignisse, zu registrieren und zu handeln. Aber wir gehen mal davon aus, in dem Fall, wir ignorieren ja diese R-Variable, insofern würden wir auch keinen Fehler handeln. Wir gehen einfach mal davon aus, das funktioniert. Wir geben jetzt einfach an der Stelle das aus, was uns diese Stat zurückgibt und rufen das dann auf an der Datei mit diesem Callback. Soweit klar. Also was passiert denn jetzt? Wir haben ja vorhin dieses Eventmodell gesehen, wir haben es mit Callback gesehen. Was passiert denn jetzt Schritt für Schritt? Wenn wir vielleicht zusammen mal durchsprechen. Die erste Zeile ist langweilig, da wird ein Modul aus der Library geladen. Das ist nicht so interessant. Was passiert denn jetzt in der ersten richtigen Codezeile, also in der dritten Zeile im Beispiel?
Die erste Zeile einfach blockieren, oder?
Die erste Zeile ist blockieren, ja. Also das Require.
Also wenn ich zwei Sachen require, dann sollte ich sie am besten in getrennte Callbacks stecken und die dann irgendwie parallel ausführen.
Das require ist sowas wie ein Import bei Java oder irgendwie Namespace-Deklaration. Das heißt, das passiert ein einziges Mal ganz am Anfang und deswegen ist das eigentlich unkritisch. Also das sollte man nicht in einem Callback machen. Okay, also was passiert jetzt hier? Was registrieren wir da? Einfach eine Variable vom Namen Callback, die vom Typ Funktion ist. Und hinterlegen da eine Funktion. Blockiert das irgendwie groß? Das ist letztendlich nur eine Variablenbelegung? Nein. Was passiert als nächstes?
Wenn das Stat-Verlauf gelegt,
genau.
Dann registriert man halt das Callback als Callback.
Genau.
Und wenn es dann irgendwann mal fertig ist, diese Stat-Funktion, dann wird dieses Callback als Callback.
Genau, also es wird das FS-Stat aufgerufen an dieser Datei als Parameter. Und wir übergeben als Callback Funktion, das ist in dem Fall eine Variable Callback. Und nehmen wir mal an, das wäre das komplette Programm. Was passiert denn danach? Was macht der Event Loop jetzt erstmal? Hat der noch irgendwas zu tun? Der fängt jetzt erstmal an zu schieben. Das passiert nicht im Event Loop. Das wird quasi in dem Moment an irgendeinen Counter-Thread im Hintergrund übergeben. Er soll mal vom Betriebssystem. Kümmere dich mal hier das Stat absuchen zu dieser Datei, aber der Event Loop selber macht nichts mehr. Das heißt, der Event Loop gammelt da jetzt irgendwie rum, die Queue ist leer, hat nichts zu tun, aber was passiert dann irgendwann, wenn das Betriebssystem sagt, hey, ich habe deine Dateioperation hier fertig erledigt, was passiert dann? Genau, dann kriegen wir das Callback in die Queue, das hier wird jetzt ausgeführt und jetzt wird quasi ganz magisch dieses Stats, was hier steht, ersetzt durch das, was eigentlich in dem Aufruf als Wert rauskam. Soweit klar. Und das ist natürlich jetzt relativ einfach, weil es ein relativ simples Programm wäre, aber das sieht man, glaube ich, relativ schön, wie das mit dieser Event Queue passiert. Im Normalfall habe ich natürlich Programme, die sind ein bisschen komplexer, aber meistens führe ich irgendwie am Anfang ein bisschen was auf, registriere relativ viele Callbacks und dann warte ich eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch auf irgendwelche Ereignisse und reagiere dann halt da so reaktiv darauf. Und nochmal zum Vergleich, so würde das Ganze synchron aussehen. Wenn wir jetzt beide ausführen, wir hätten exakt das gleiche Ausführungsverhalten, wir hätten die gleiche Ausgabe, es wäre alles eins zu eins das Gleiche. Das Einzige, was hier unterschiedlich ist, ist einfach die Beschreibung, wie ich diese Aufgabe mache. Und das hat nachher eben ein paar positive Effekte, was die Performance angeht oder die Skalierbarkeit. Vielleicht aber auch ein paar negative, was irgendwie die Übersichtlichkeit angeht oder wie schnell man vielleicht den Code lesen kann, weil es ist halt irgendwie doch nicht so direkt einleuchten. Also hier sehe ich sofort, das ist halt die Ausgabe, die am Ende passiert. Hier sehe ich halt nicht sofort, dass die letzte Codezeile, die quasi ausgeführt wird, dieser Teil des Callbacks ist. Also wenn man sich irgendwann mal daran gewöhnt hat, ist es klar, aber am Anfang ist es ein bisschen verwirrend. Noch Fragen zu dem Beispiel? Okay, dann machen wir weiter. Egal welches Modell wir nehmen, was passiert dann so in der Zwischenzeit? Oder was denkt ihr denn, wie lange dauert es überhaupt? Sagen wir mal, wir greifen auf die Datenbank zu. Sagen wir, die Datenbank wäre lokal. Also das ist jetzt fies, ich habe jetzt hier auch keine Zahlen, ich habe es jetzt aufgeschrieben in CPU-Cycles. Ich zeige es jetzt einfach mal an, um so ein bisschen euch ein Gefühl zu geben, von welchen Zahlenwerten wir hier reden. Also angenommen, das ist eine Datenbank und das ist irgendwie im Arbeitsspeicher, haben immer noch Pech, wenn es im Cache wäre, auf der CPU wäre es noch viel schneller, aber Arbeitsspeicher ist schon mal ein großer Gewinn gegenüber der Festplatte. Dann würden wir etwa mit dem warten, bis das fertig gelesen ist, 250 CPU-Cycles verbraten erstmal, wenn wir nichts anderes machen würden. Wenn wir das Ganze auf der Festplatte lesen müssen, dann sieht man schon, dass da ein paar Stellen dazukommen und wir verbraten einige Zeit mehr, in der wir jetzt erstmal nichts tun würden. Und wenn wir das Ganze noch über das Netzwerk machen, selbst irgendwie im lokalen Netzwerk, dann ist es noch mal einiges mehr, was wir eigentlich auf der CPU ja, nichts machen können, sondern irgendwie warten müssen. Wenn wir das nichts machen können, stimmt nicht ganz, aber große Frage, was passiert denn jetzt in der Zwischenzeit? Sehr clever. Ich weiß jetzt nicht, was Einstein dazu sagen würde, aber wir reden ja von verteilten Systemen, da ist Zeit immer so ganz kritisch und vor allem globale Zeit, aber guter Trick. Ja. Nee, was passiert wirklich? Naja, wir haben ja meistens nicht nur eine einzige Aktivität. Allein das Betriebssystem hat irgendwie zig Threads, die irgendwelche Sachen im Hintergrund machen. Und was jetzt einfach das Betriebssystem macht, ist, es erkennt ja dieser Thread, der wartet ja eh nur, bis irgendwas aus dem Netzwerk wieder ankommt oder bis vielleicht irgendwas auf der Festplatte gelesen ist. Dann lassen wir diesen Thread doch einfach mal schlafen und wir nehmen den nächsten Thread und dann darf der halt mal ein bisschen an die CPU ran. Und irgendwann wird er dann halt auch wieder abgewürgt oder macht selbst wieder irgendwas, was ihn blockiert, was ihn irgendwie zum Warten bringt. Und so geht es immer weiter, bis dann jeder Thread mal irgendwie drankommt. Und damit könnten wir jetzt, oder damit ist es dann wieder falsch zu argumentieren, dass irgendwie so ein blockierendes Programm CPU-Zeit verschwendet. Denn was in der Praxis passiert, ist, dass einfach das Betriebssystem dann halt den nächsten Thread und den nächsten Prozess aktiv werden lässt. Aber dieses Wechseln ist halt nicht ganz umsonst. Das Wechseln heißt, wir müssen sowas durchführen, das nennen wir einen Context-Switch. Das heißt, wir müssen von dem aktuellen Thread irgendwie uns merken, was hat er für lokale Variablen, in welchem Zustand befindet er sich, was hat er für Programmcount, etc. etc. Wir müssen das alles irgendwie abspeichern, müssen das, diesen Execution-Stack auf den Speicher legen. Das verbraucht natürlich nicht nur Zeit, sondern auch Speicher. Und ebenso gilt es natürlich, wenn wir wieder zu diesem Thread zurückwechseln müssen, diesen Zustand, den er hat, in dem Moment, wo er irgendwie schlafen gelegt wurde, wieder aufrecht wieder einsetzen. Das heißt, wir müssen wieder alles lesen, müssen wieder in diesen Zustand zurückversetzen. Und das ist relativ, ja, es ist mehr sagen nicht relativ, es ist ein bisschen zeitaufwendig und es ist ein bisschen speicherverschwenderisch, je nachdem von welchen Größenordnungen wir reden. Wenn wir jetzt eh nur so 20, 30 Threads haben, dann ist das noch relativ okay, insbesondere bei einer Multicore-Maschine. Wir sehen aber nachher gleich ein Szenario, da ist das irgendwie nicht mehr so einfach okay. Außerdem, das möchte ich an der Stelle einfach sagen, weil das so ist, korrekt Multithreading-Programme zu schreiben, ist verdammt schwierig. Es gibt zwar verschiedene Paradigmen, wie man das machen kann, aber so richtig einfach ist es mit keinem eigentlich. Und das vielleicht auch jetzt schon so als kleines Fazit. Eine schöne Sache an Node ist, dass man sich darüber eigentlich kaum Gedanken machen muss, weil wie gesagt, man selber schreibt eigentlich nie nebenläufigen Code. Man kann sich immer sicher sein, das, was man selber schreibt, das wird auch nur maximal einmal ausgeführt und nie parallel. Also mit maximal einmal meine ich nicht, dass es nur insgesamt einmal ausgeführt werden kann, sondern dass es halt nur einmal gleichzeitig ausgeführt wird. Also ist klar, was irgendwie jetzt ein bisschen so die Nachteile daran sind, wenn man jetzt sagt, das macht ja nichts, wenn ein Thread halt wartet, dann kommt halt der nächste dran. Das funktioniert, das machen Betriebssysteme, das ist völlig normal, aber es funktioniert halt nicht unbedingt, wenn ich sehr exzessiv das mache. So, da gibt es natürlich zum Beispiel dieses C10K-Problem. Und zwar hat es irgendwie, das fing schon relativ früh an, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau wann, Kiegel hieß der Typ, der hat sich irgendwie ausgerechnet, man kann ganz schön viel mit so einer aktuellen CPU machen und dann hat er mal ausprobiert, was ein Webserver eigentlich überhaupt hinkriegt an Verbindungen und hat irgendwie gemerkt, das passt überhaupt nicht. Der Webserver ist enorm langsam und schlecht. Also die Performance verglichen mit dem, was er eigentlich rechnerisch machen könnte. Da ist irgendein ICQ-Fenster aufgegangen.
Also wenn, dann ist es nicht ICQ, sondern Jabber.
Aber das ist ein ICQ-Kontakt. Ich habe nur die Blume gesehen. Ich habe keine Ahnung von diesem Betriebssystem. Okay, zurück zum Problem. Also wir haben irgendwie relativ performante Hardware, aber irgendwie schafft die nicht das, was man vielleicht erwarten könnte von ihr. Und der Typ hat sich dann so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man vielleicht es schaffen könnte, 10.000 gleichzeitige Verbindungen auf einem Webserver zu akzeptieren und zu, also irgendwie sinnvoll zu verarbeiten. Wenn wir jetzt das Modell von eben nehmen, dann hieße das ja, wir haben Threads und typischerweise nimmt man da irgendwie dann für jede Verbindung einen Thread. Noch schlimmer war das irgendwie davor, da hat man sogar noch Prozesse genommen, hat dann quasi für jede eingehende Verbindung einen neuen Prozess geforkt. Ja, bei 10.000 ist das vielleicht nicht mehr so gut. Bei 10.000 ist es auch schon bei Threads relativ problematisch. Wir haben ja vorhin gesehen, da gibt es irgendwie diesen Context-Switch und jedes Mal, wenn das Betriebssystem quasi einen anderen Thread an die Reihe lässt, dass der irgendwie mal auch ein bisschen CPU-Zeit kriegt, dann kostet das ein bisschen Zeit. Und wenn jetzt irgendwie 10.000 Verbindungen, die jetzt vielleicht nur ein paar Byte herbringen und dann irgendwie ein paar Byte abholen oder ein paar Kilobyte vielleicht abholen bei einem Webserver, wenn die ganze Zeit auf diese Weise durchgewechselt werden oder durchgewechselt werden müssen, dann ist das irgendwann relativ ineffizient. Und das ist eines der Gründe, wieso eben dieses eventorientierte oder eventbasierte Modell für manche Dinge und insbesondere eben für diese I/O-basierten Dinge besser ist, denn dort habe ich nicht diesen Wechsel. Ich habe einfach nur diesen Event-Loop, der immer ausgeführt wird. Der kann zwar mal leer sein, dann habe ich halt nichts zu tun. Da kann sich vielleicht auch ein bisschen mal was anstauen, aber ich habe diesen Wechsel nicht. Und ich habe auch nicht diesen Overhead durch den Wechsel. Ja, also wenn wir das so machen mit 10.000 Threads für 10.000 Verbindungen, geht halt leider nicht so gut. Ja, dann, wie gesagt, nehmen wir doch einen einzelnen Thread. Ja, klingt jetzt irgendwie ziemlich bescheuert. Also wenn es mit 10.000 Threads nicht funktioniert, wieso soll es jetzt mit einem Thread so viel besser sein? Gut, ich habe es ein bisschen vorweggenommen. Wir ersparen uns eben das ganze Context-Switchen. Wir ersparen uns das die ganze Zeit, dass das Betriebssystem andauernd vom einen Thread zum anderen wechseln muss. Wir haben nur einen einzigen Thread und der kann deswegen relativ schnell und performant das Ganze machen. Denkt dran. Alles passiert parallel, nur eben nicht das, was ihr geschrieben habt. Und mit dem alles passiert parallel wäre jetzt zum Beispiel gemeint, dass eben diese ganzen Verbindungen, die aufgenommen werden, irgendwelche Bytes, die reinkommen, irgendwelche Bytes, die ich zurückschreibe, das passiert alles im Hintergrund. Das Einzige, was wirklich ja, nur ein einziges Mal ausgeführt wird, ohne jegliche Parallelität, ist genau das, was ich eben in meiner Anwendung beschreibe. Gut, bis dahin irgendwelche Fragen? Also was wir jetzt damit erreichen, ist, dass wir bei Anwendungen, die relativ viel I/O, also viele Netzwerkkommunikationen, Dateizugriffe etc. benutzen, dass wir dort relativ viel parallel machen können, trotzdem relativ gut skalieren, das heißt auch mit vielen Verbindungen zum Beispiel gleichzeitig umgehen können, ohne dass irgendwie der Rechner langsamer wird, weil halt irgendwie das Betriebssystem nur noch am Schedulen ist. Allerdings haben wir vorhin auch schon gesehen, Node ist halt nicht so gut, wenn irgendwie in diesem Event-Loop viel passiert, vor allen Dingen viel CPU-intensives passiert. Hier haben das ja Leute schon sofort erkannt. Es gibt andere Leute im Internet, die erkennen es nicht sofort und schreiben dann solche Blogartikel hier. Okay, die Überschrift ist schon mal nicht so nett. Ich scroll mal kurz runter, was die Person gemacht hat. Wir könnten ja mal einen Webserver schreiben, der irgendwie die Fibonacci-Zahlen berechnet, so bis 40. Also jeder... Ups, ja, stimmt. So. Also erstmal, jede Informatikerin oder Informatiker wird sich jetzt bei dieser rekursiven Fibonacci-Funktion erstmal überlegen, what the fuck, gab es da nicht irgendwie sowas wie dynamische Programmierung oder so? Muss man da wirklich solche Rekursion verwenden? Also das Ding ist enorm ineffizient, weil es eben jedes Mal quasi nur komplett bis zum Anfang rechnet. Und was diese Person dann gemacht hat, das ist ein Webserver in Node.js, übrigens in 4 Zeilen. Sehen wir aber nachher nochmal mehr dazu. Auf jeden Fall, dieser Webserver gibt bei jeder Anfrage einfach Folgendes zurück. Was ist das Ergebnis von der Fibonacci-Berechnung von 40? So, was wird jetzt wohl passieren, wenn man das so implementiert und dann so ausführt? Also denken wir wieder an den Event-Loop, Event-Queue. Das wird einmal ausgeführt, das heißt, hier wird registriert, wenn eine neue Verbindung reingeht, dann soll diese Fibonacci-Folge berechnet werden mit dem Parameter 40. Die soll quasi dann direkt auch abgeschickt werden und damit ist der Request beantwortet. Wenn wir diese Funktion da oben benutzen, was passiert bei dem ersten HTTP-Request, der reinkommt? Der kommt irgendwie die Event-Queue, dann wird der Callback dazu aufgerufen. Der Callback ist jetzt in dem Fall diese Funktion. Diese Funktion ruft in dem Fall hier diese Fibonacci-Methode auf oder Funktion. Was passiert jetzt? Er rechnet nicht nur ein bisschen, er rechnet ganz schön lange. Und was passiert mit allen anderen Requests, die vielleicht in der Zwischenzeit auch ankommen? die kommen in die Event Queue und warten schön lange, bis da oben irgendwie so ganz toll rekursiv ausgerechnet wird, was Fibonacci von 40 ist. Ja, damit wollte diese Person mit diesem Blogartikel sagen, ja, Node ist irgendwie Cancer, Node ist irgendwie scheiße. Gab dann natürlich auch einen kleinen Shitstorm, weil andere Leute das ein bisschen anders gesehen haben und ihm dann vielleicht auch vorgeworfen haben, dass er vielleicht A, nicht so gut rekursiv programmieren kann, weil man muss ihm zugute halten, er hat selber gesagt, dass das nicht so ideal ist, aber wenn man das optimieren würde, würde das Grundproblem bleiben. Damit hat er natürlich recht, das Grundproblem ist aber nicht, dass irgendwie das Fibonacci schlecht implementiert ist. Das Grundproblem ist, dass einfach er versucht, hier CPU-lastige Dinge auszuführen auf einem Event-Loop und das ist einfach nicht dafür ausgelegt. Ja?
Ja. Zum Node.js-Moment, wenn ich das irgendwie dann auslagert in den Teil, der dann doch wieder parallel, also den ich dann irgendwann wieder aufrufen kann?
Die Frage hatten wir am Anfang schon ein bisschen, ist letztendlich wieder die gleiche Frage. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Du könntest jetzt einfach einen zweiten Prozess forken und den einfach mal rechnen lassen und dann eben wieder dieses Ereignismodell nutzen. Das heißt, du rufst hier quasi den zweiten Prozess auf, wenn so ein Request reinkommt und sagst dem, berechne mir das mal und du gibst ihm gleich noch den Callback mit und wenn du das berechnet hast, dann beantworte den ursprünglichen Quest mit dem Ergebnis, das du ausgerechnet hast. Sowas kann man machen, man kann auch theoretisch komplett neue Programme irgendwie forken und als Scheinprozesse starten, da kann man das natürlich auch auslagern. Prinzipiell haben wir verschiedene Möglichkeiten, das Einzige, was wir eben nicht machen dürfen, ist so, solche Dinge auf dem Event Loop auszurechnen, weil es einfach verdammt ineffizient ist.
Dafür ist das.
Also du kannst, es gibt so ein Prozessmodul, damit kannst du neue Node-Instanzen starten und es gibt auch so ein einfaches Konzept, wie die miteinander kommunizieren. Das war vor kurzem noch im Gespräch bei den Entwicklern, ob das ein bisschen ausgebreitet werden soll, im Sinne von, dass man nachher viele Instanzen hat, die dann irgendwie so nachrichtenbasiert miteinander kommunizieren. Geht dann fast schon so ein bisschen in Richtung Aktorenmodell, wie es vielleicht in anderen Sprachen ist. Gefällt denen aber jetzt doch nicht so gut. Also man kann es machen, man kann irgendwie zum Beispiel Schaltprozesse starten, man kann auch über die Standard-In oder Out kommunizieren, geht auch ereignisbasiert dann. Im Normalfall würde man da jetzt einfach einen zweiten Prozess starten und halt nachrichtenbasiert kommunizieren. Aber auf jeden Fall sowas nicht nachmachen, nicht solchen Schwachsinn auf dem Event-Loop machen und selbst wenn man das macht, dann nicht einen Blogartikel schreiben und sich dann wundern, dass die Leute irgendwie ein bisschen beschimpfen. Wobei der Michi hat schon gemeint, der Typ hat öfter so Beiträge, da sind dann zwar immer so lustige Fotos dabei, wie dieses, aber ja, gab dann halt doch den Shitstorm.
Kann man Threads auch machen, explizit?
Nein, geht nicht.
Da sind sie vielleicht noch irre teuer.
Naja, ich kann ja die ganze Zeit einen Prozess im Hintergrund haben.
Prozess.
Aber ich kann ja ein einziges Mal, ich kann ja einen starten, der dann wiederum mehrere Threads hat. Also so, normalerweise möchte ich solche Berechnungen eh nicht in Node.js machen, da habe ich dann halt irgendwie, was weiß ich, irgendwas C-basiertes oder Java-basiertes, habe dann irgendwie irgendeine Message-Queue oder so und tausche darüber dann Daten aus. Aber so auf jeden Fall nicht. Okay, jetzt haben wir ein bisschen was über die Theorie erkannt. Ich hoffe, jedem ist es jetzt einigermaßen klar, wie das mit diesem Event-Loop passiert, dass eben dieses ereignisbasierte Programmieren mit Callbacks doch ein bisschen anders ist wie das sequenzielle Programmieren, dass doch nicht alles vielleicht auf den ersten Blick so ganz in der Reihenfolge passiert, wie man es vielleicht denken würde. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen anschauen, wie man jetzt ganz konkret Programme schreibt. Und jetzt ist auch endlich mal wieder Michi dran.
Genau. Ja, wir fragen uns jetzt natürlich, wie sieht denn das Ganze aus, wenn ich jetzt hier irgendwas machen möchte mit Node.js. Und ja, ich denke, ich zeige einfach mal, wie das auf der Konsole aussieht.
Groß. Wenn du länger sprichst, kannst du es nicht auf voller Umhänge.
So, gute Idee. Genau, wenn ich mir Node installiert habe als Package, dann habe ich hier auf der Konsole einen Befehl, Node, und er führt mich direkt in so ein REPL. REPL heißt Read, Evaluate, Print. Und was ich hier machen kann, ist interaktiv. Also es ist einfach eine interaktive Konsole, wo ich ein paar Sachen ausprobieren kann. False. Ja, oder ich kann Sachen ausgeben. Und wenn ich versuchen möchte, wenn ich irgendein Programm ausführen möchte, das ist der undefined ist der Rückgabewert von dem Aufruf, der ja in dem Fall nichts Sinnvolles war. Und wenn ich jetzt irgendein Programm ausführen möchte, dann würde ich das so machen, dass ich irgendwie, ja, super. So. Dann würde ich irgendein Programm schreiben, zum Beispiel machen wir hier einfach Hello World. Und wenn ich das ausführen möchte, gebe ich einen Node, test.js, und er führt mir das Programm dann aus. Es gibt zu dem Node-Package inzwischen noch ein paar andere Sachen. Es gibt einen Packet-Manager, also sowas, wie man es zum Beispiel von Debian, apt-get kennt oder Arch Linux, Pacman oder hier OpenBSD, Package, Package-Add und sowas, wieso da kein Undefined kommt? Weil ich den Rückgabewert nicht ausgegeben habe. Also ich habe einfach nur... Genau. Das eine war in der Node-Konsole, in der interaktiven Konsole, und das andere Mal habe ich das Programm aufgerufen. Was dieser Paketmanager nennt sich NPM, Node Packet Manager. Und was ich hier machen kann, ist ganz bequem irgendwelche Bibliotheken nachts installieren, Sachen abzudaten, solche Sachen. Und ja, wenn ich jetzt hier irgendeine Bibliothek installieren möchte, dann könnte ich sowas machen wie NPM install und dann irgendeinen Bibliotheksname. Und das ist ziemlich praktisch. Genau. Ein einfaches Beispiel für so ein Projekt, für so ein Programm, was man in Node.js schreiben könnte, wäre der TCP Echo Server. Ja, ich kann auch was sagen. Und zwar, was hier passiert, ist, dass ich ein Modul einbinde, das net heißt, und ich erstelle dann einen Server. Das ist eine Funktion, die dieses Modul bereitstellt, und bekomme hier einen Callback. Und was ich in diesem Callback bekomme, ist ein Socket. Ein Socket zu einer Verbindung. Und in diesen Socket kann ich dann was reinschreiben. Und was in dem Beispiel hier passiert, ist, dass dieser Socket verknüpft wird mit Standard-In. Und was ich letztendlich so habe, ist ein TCP-Echo-Server, der mir für das, was ich reinschreibe, einfach wieder das Gleiche ausgibt. Und ja, wir können uns das mal anschauen. Wenn ich jetzt mit Telnet mich zu dem Server verbinde, das war eben auf 1.3.7 und dem Localhost Interface, dann hier irgendwas reinschreibe, dann bekomme ich das Gleiche wieder zurück. Genau, also es ist einfach ein simpler Echo-Server, der mir für alles, was ich reinschreibe, das Echo zurückschickt. Und ja, die Frage ist jetzt, wenn wir sowas ein bisschen weiter ausbauen möchten, was könnten wir dann daraus bauen? Und ein Beispiel, was sich inzwischen so ein bisschen eingebürgert hat, was finde ich auch ziemlich gut das Ganze veranschaulicht, wäre ein Chat. Also wo man das Ganze einfach mal so aufbaut, dass ich hier nicht mehr nur eine Verbindung habe, ein Socket, also wo ich dann einfach mehrere Sockets habe, die alle irgendwas reinschreiben können und jeder sieht, was jemand reingeschrieben hat, sodass ich eben interaktiven Chat habe. Und ja, ich denke, also was wir jetzt versuchen wollen, ist genau das hier zu machen, sodass wir hier das Beispiel umbauen zu einem interaktiven Chat. Der genau. Das heißt, wir erstellen uns vielleicht erstmal eine Datei, chatserver.js, so, und dann fangen wir an. Was wir wieder verwenden können, wäre das Net-Modul, das wir gerade schon hatten, indem wir sagen, binden es ein und holen uns wieder einen Server. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass ich hier einen Listener setzen kann, dass ich sagen kann, wenn du eine Verbindung hast, Server, dann führ diesen Callback hier aus. So, Das heißt, wir können dann mal ausgeben, New Connection. Weil wir in dem Fall dann eine neue Verbindung haben. Ich hasse das. Wieso verratzt er hier immer die Zeilen? Ich glaube, das ist, weil es zu lang ist.
Ich glaube, du stellst einfach zu oft deine Auflösung hin und her.
Ja, ich glaube auch, dass ihm das nicht passt. Weißt du, wie der Befehl ist? Einfach ganz kurzen Prozess. So. Genau, wir haben jetzt hier eine neue Verbindung. Wir haben ein neues Socket. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir begrüßen erstmal hier unseren neuen Chat-Teilnehmer. Wir sagen ihm Hello. New Chat Client und anschließend wollen wir vielleicht Daten von dem entgegennehmen. Und was wir hier sagen ist, wenn er uns Daten schickt, dann führen wir eine Funktion aus. Und zwar eine Funktion, wo wir das, was er reingeschrieben hat, an alle anderen Chat-Teilnehmer an alle anderen Clients rausschicken.
Das will ich explizit nach dem Flash machen, nach dem Schreiben.
Nach dem Schreiben? Nach dem hier?
Ja, das ist implizit.
Das passiert implizit. Genau.
Das sieht ja eh asynchron, deswegen.
So, wir wollen vielleicht das Ganze ein bisschen sauber machen, sodass wir auf dem Ende. Am Ende der Verbindung noch was machen. Und zwar könnte man sich jetzt überlegen, was muss diese Methode Broadcast machen? Die muss an alle Clients rausschicken, was gerade Neues geschrieben wurde. Und das heißt, um zu wissen, was es für Clients gibt, brauche ich auch erstmal irgendwie einen Array Clients, der die alle vorhält. So, und was wir deswegen machen, ist, dass wir bei jeder neuen Verbindung in diesen Array Clients die aktuelle Verbindung reinpushen, sodass wir die nachher referenzieren können. Und wenn wir uns jetzt überlegen, die Funktion Broadcast, was die denn dann machen muss, die muss diese Nachricht, die wir hier reinbekommen haben, an alle rausschicken.
Was für eine Art von Variable ist eine Connection?
Die Connection, das ist ein Socket, der nach außen hin offen ist. Das ist ein Objekt, das hier innerhalb dieser Bibliothek bereitgestellt wird.
Mir wundert es halt, weil du hast jetzt eine Array von irgendwas und du sagst gar nicht, was das eigentlich ist.
Ja, das ist JavaScript. Das ist dynamisch typisiert, ja.
Wird es im großen Programm nicht irgendwann unübersichtlich?
Was eher zu Unübersichtlichkeiten führt, ist sind die Callbacks bei häufiger Nestelung. Aber da werden wir nachher noch ein bisschen was dazu sagen, wie man damit vielleicht ein bisschen besser umgehen kann.
Also man braucht Disziplin bei größeren Programmen, aber das funktioniert. Aber klar, das Risiko ist da, und das habe ich bei jeder Sprache so viel. Eine schwache Typisierung.
Okay, was wir jetzt hier machen, innerhalb dieser Broadcast-Funktion ist, wir iterieren über den Array Clients hier oben und wir wollen an jeden Client, außer eben hier an unseren Sender, diese Daten rausschicken. Und was wir deswegen hier machen ist, weiß nicht, jetzt naiv, if Client ungleich gleich Sender, der Operator hier ist so ein JavaScript-Ding, weil wenn ich den einen gleich weglasse, dann versucht er implizit irgendwas immer zu casten, um diese beiden Objekte hier auf einen gemeinsamen, Nenner zu bringen. Deswegen ist es sinnvoller und sauberer, immer die richtigen Operatoren zu verwenden. Genau, und falls das also nicht unser Sender ist, dann schreiben wir hier einfach da raus. So, was haben wir jetzt noch vergessen? Genau, falls irgendeine Verbindung beendet wird, dann sollten wir hier vielleicht ein bisschen aufräumen, damit unser Clients-Array nicht unheimlich voll wird. Und ja, deswegen könnten wir zum Beispiel... Ja, ich habe hier bei mir Text mit sowas. Egal. Er versucht immer, alles als PHP laufen zu lassen. Was manchmal sinnvoll ist, wenn man irgendwas codet und ja, dann hier direkt die Fehlermeldung bekommt. Genau, aber nichtsdestotrotz, wir wollen hier bei einer beendeten Verbindung die rauswerfen. In JavaScript gibt es auch die Möglichkeit, Clients Delete zu machen. Dann löscht er aus dem Array irgendein Element raus. Bloß in dem Fall ist es dann so, dass Linecode da ein bisschen rumspinnt, weil er dann nicht alles anpasst und ist nicht so toll. Einer der Bad Parts. Deswegen ist es sinnvoll, hier Slice zu verwenden, um zu operieren auf diesem Array. So, kann man schauen. So, was tut das jetzt? Jetzt schauen wir nochmal durch. Also, wir binden hier oben ein Modul ein von Node.js. Wir erstellen einen Server, der irgendwelche Verbindungen entgegennimmt, TCP-Verbindungen. Und wir haben einen Array von verschiedenen Clients und in diesem Array stehen die ganzen Verbindungen drin, die offen sind. Und innerhalb von diesem Server setzen wir einen Callback bei einer neuen Verbindung. Hier. Und wenn eine neue Verbindung aufgeht, dann schreiben wir in diesen Array die neue Verbindung rein, damit wir sie später referenzieren können. Und schreiben dann erstmal eine Begrüßungsmessage raus, an den, der sich neu verbunden hat zu unserem Chat. Und wenn Daten reinkommen von unserem Chat-Client, dann wollen wir die an alle Clients broadcasten. Genau, wenn die Verbindung zugemacht wird vom Client, dann werfen wir ihn wieder raus aus Clients, aus diesem Array, damit nicht alles voll wird. Und zuletzt noch unsere Broadcast-Methode, die eben an alle Clients außer an den Sender die Daten rausschickt. Jetzt können wir es mal probieren. Ach, Semikolons in JavaScript sind egal. Jetzt wird es religiös, ja. Wie meinst du? Der Port fehlt nur noch. Das ist. Den Port, ja, der Port als letztes, damit nicht irgendjemand jetzt schon anfängt, irgendwas kaputt zu machen. Gibt es vielleicht noch jemand anderen, der Lust hat, sich zu verbinden? Hallo? Oh, da ist noch jemand anders. Was könnte man noch schreiben? Banane? Okay, Ananas. Genau, man sieht eben sehr schön, dass der Chat-Server, den wir jetzt geschrieben haben, dass der eigentlich nicht groß ist. Also es waren jetzt hier wie viele Zeilen? 30, ne? 31. Und also ich finde, wenn man sich diesen Code nochmal anschaut, dann wir werden hier gerade live
gebaut. Ich muss sagen, das Niveau beim Chaos-Seminar ist deutlich höher als es beim Kongress.
Okay.
Ihr wisst, was da kommt.
Nee.
Nein, es ist so ein Rätselsendung.
Ach, bei Jeopardy.
Frage stellt,
ja,
und dann den IRC zeigt. Ja. Und im IRC schreiben sie alle über ein Wort.
Ja. Genau, beim Congress nimmt das ein bisschen andere Ausmaße an.
Ja, genau.
Okay, jemand hat das Publikum gerickrollt. Genau. Also ich finde, das Tolle ist, wenn man schon mal was mit JavaScript gemacht hat und sich dann den Code von dem Server jetzt gerade nochmal anschaut, dann ist das eigentlich recht klar. Also man kommt recht ziemlich schnell damit zurecht. Und ich weiß nicht, ich erinnere mich gerade daran, dass der Milo, du hast in einem Seminar vor einer Weile gesagt, dass DWM, dass man sich den Quelltext oder den Window-Manager, der extrem minimalistisch gehalten ist, am Wochenende gut durchlesen kann. Und bei der Node-API ist das ähnlich. Also wenn man sich da mal abends Zeit nimmt, dann kann man sich das ziemlich bequem durchlesen. Also die Frage war, ob es normal ist, dass hier so unheimlich viele anonyme Funktionen drin sind. Ja, ich würde schon sagen, also das vom Coding-Style. Der Server ist down, irgendwer hat einen Server abgeschossen. I don't know. Bei Foreigner, oh, das war ich. Nee? Ah, es hat einen Fehler gegeben. Ja gut, der ist ja auch jetzt nicht so hardend. Könnte man noch verbessern. Ich lasse nochmal laufen. So, aber... nice. Puppy, Bubblefish, OpenBSD. Aber um weiterzumachen. Wir haben sie jetzt...
Vielleicht eine kleine Ergänzung, also wir sagen, wenn wir ihn gesehen haben... Also das, was wir gerade gesehen haben, drehe ich vielleicht noch so hin. Das sollte auch locker mit mehreren hundert bis wahrscheinlich einigen tausend Benutzern funktionieren. Und trotzdem so in der Geschwindigkeit.
Right. Genau, wenn das Ganze jetzt ein bisschen größer wird, ein Projekt, dann, ich habe vorher schon gesagt, es gibt so ein paar Bad Parts von JavaScript und eins davon ist dieses globale Objekt, das einfach übelst zugeclustert wird mit der Zeit. Und es gibt einen Vorschlag von der CommonJS API für so ein Module System. Und damit ist es ziemlich geschickt möglich, Projekte zu strukturieren und sicherzustellen, dass verschiedene Module ihren eigenen Namensraum haben und dort immer bestimmte Sachen exportieren müssen, damit andere Module überhaupt erst Zugriff drauf haben. Und in unserem Beispiel wäre das jetzt so, dass wenn ich sagen wollte, okay, ich möchte den Port und die Konfigurationen alles auslagern in eine separate Datei, dann könnte ich eine Datei config.js erstellen, die halt verschiedene Sachen exportiert und nur das, was exportiert wird, das ist auch sichtbar. Und wenn ich dann innerhalb einer anderen Datei hier sage require, dann bindet er diese Datei ein und stellt mir halt die Möglichkeit bereit, dass ich auf diese exportierten Sachen zugreifen kann. Und so ist es recht geschickt möglich, ein Projekt zu strukturieren. Die Syntax ist wirklich so, also das ist keine Pseudosyntax.
Alles, was man muss, das mit Export kommt, sondern angeben, nur dann wird es exportiert.
Genau, du musst es exportieren. So, das ist. Eine Frage noch?
Ja, die Frage davor.
Die Frage davor?
Das ist schon eigentlich schon config.echo-Server stehen. In der letzten Zeit.
Config.echo-Server. Du meinst hier? Wieso?
Weil du ja Echo-Server in die Exports reinschreibst und eine Config-Checks.
Ja. Ja, es ist ein Typo. Also es müsste hier heißen config.port und dann hier gleich 1337. Oder hier halt config.echo-server.port. Das wäre korrekt. Ja, danke für den Hinweis. Das ist ein Schreibfehler. So.
So, gut aufgepasst. Kommen wir nochmal zurück zur Nebenläufigkeit. Also wir hatten es jetzt eigentlich schon zweimal in Fragen, aber trotzdem, also das Positive ist erstmal, wir haben nur ein Thread. Das Negative ist, ja, wir haben nur ein Thread und das ist irgendwie doof, wenn unsere Maschine nachher 12 oder 16 CPU-Kerne hat, dann bringt dieser eine Thread auch nicht wirklich viel. Insbesondere, weil die Tätigkeiten, die im Hintergrund laufen, irgendwelche Dateioperationen, auch nicht gerade irgendwie davon profitieren, dass eben die anderen CPU-Kerne sich langweilen. Also was kann ich machen? Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Was wir noch nicht angesprochen hatten als Möglichkeit ist, dass ich einfach von der Anwendung mehrere Instanzen laufen lassen kann. Funktioniert natürlich nur dann gut, wenn die Anwendung an sich einigermaßen zustandslos ist. Also wenn man jetzt daran denkt, Node.js wird hauptsächlich bei Webanwendungen verwendet, Da könnte man ja da zum Beispiel auf die Idee kommen, irgendwelche Benutzer-Sessions zu haben. Und diese Benutzer-Sessions könnte man zum Beispiel irgendwie im Arbeitsspeicher ablegen. Und dann ist es natürlich irgendwie doof, wenn ich 16 separate Instanzen habe und jeder hat irgendwie seine eigene lokale Sicht auf ein paar Benutzer-Sessions. Und wenn ich beim nächsten Request dann beim anderen Server rauskomme, dann weiß der auf einmal gar nicht, wer ich bin, weil er die Session gar nicht kennt. Das heißt, das funktioniert sehr gut, aber nur dann, wenn ich einigermaßen zustandslos bin. Beziehungsweise wenn ich solche Zustände habe, dann muss ich sie irgendwie extern verwalten. Da gibt es dann ja auch wieder irgendwelche In-Memory-Datenbanken, Redis oder so. Dort könnte man dann zum Beispiel die Benutzer-Session ablagern. Aber wenn ich wirklich mehrere Instanzen von der Anwendung laufen lassen möchte, damit ich eben von den mehreren CPU-Kernen profitiere, dann muss ich sehr aufpassen, dass ich da keine Probleme habe mit Zuständen. Wenn ich das machen möchte, dann gibt es bei Node seit Version 0.6, glaube ich, eine eigene Cluster-API und die ermöglicht es, dass ich Netzwerk-Handles, also ich meine so ein Netzwerk-Socket, so ein Server-Socket ist letztendlich auch nur irgendein File-Handle, dass ich den gleich zwischen verschiedenen Prozessen share, also teile. Und das ist eigentlich ganz schick, weil wenn ich mich daran halte und ich es wirklich schaffe, eine zustandslose Anwendung zu programmieren, dann kann ich einfach sagen, okay, ich möchte jetzt diese Anwendung auf allen verfügbaren CPU-Kernen laufen lassen, über diese API, das sind irgendwie ein, zwei Zeilen, die füge ich hinzu und dann laufen halt nicht eine Instanz, sondern es laufen nachher 4 oder 16 Instanzen. Und wenn ich eben hauptsächlich auf einer Datenbank den Zustand ablege oder auf irgendeinen anderen externen Speicher, der eben jetzt nicht innerhalb vom Programm ist, dann kann ich damit natürlich dann wieder von allen CPU-Kernen profitieren und da entsprechend auch mit zusätzlichen CPU-Kernen skalieren. Ansonsten hatten wir eben schon angesprochen, ich kann eigene Prozesse starten, ich kann andere Node-Programme starten, ich kann irgendwelche Kind-Prozesse starten und kann somit natürlich auch noch zusätzliche Programme im Hintergrund laufen lassen und damit auch zusätzliche CPU-Kerne irgendwie nutzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Web-Anwendung habe und da kann irgendwie der Benutzer ein Foto hochladen, ich möchte das Foto irgendwie verkleinern oder halt ein paar Versionen davon herstellen, dann ist es auch nichts, was ich irgendwie im Event-Loop machen möchte. Vielleicht auch nicht gerade irgendwas so mit Binär und Bildlesen, was ich vielleicht unbedingt in JavaScript machen möchte. Insbesondere, wenn es da schon fertige, tolle Bibliotheken gibt, die ich vielleicht ansprechen kann, auf der Kommandozeile oder wie auch immer. Dann kann ich halt sowas einfach über einen Child-Prozess machen. Und wenn ich doch irgendwie Nachrichten senden muss, dann eignet sich es halt oft, dass man irgendeine fertige Message-Queue, also zum Beispiel Zero-MQ wäre sowas, da kann ich dann relativ einfach zwischen so Instanzen Nachrichten asynchron hin und her schicken. Und dass diese Nachrichten dann asynchron sind, ist wieder völlig egal, weil wir haben ja eh so ein Programmiermodell, das asynchron ist. Da passt es dann relativ gut rein. Okay. Wolltest du dazu was sagen? Ja.
Genau, Socket.io ist, also wir kommen jetzt zu den verschiedene coole Bibliotheken, die es für Node.js gibt. Und eine davon ist Socket.io. Und Socket.io, also um das Zitat hier, könnt ihr euch schon durchlesen. Ich hasse es immer, wenn Leute ein Zitat vorlesen und ich viel langsamer bin beim Lesen. Ja, also es geht prinzipiell darum, dass es möglich ist, Applikationen zu schreiben, Web-Applikationen, die in Echtzeit mit dem Server kommunizieren, wo ich Live-Sachen hin und her schicken kann. Das WebSockets ist so ein Vorschlag für HTML5 und was Socket.io macht, ist sowas zu implementieren, aber eben über alle möglichen Browser in JavaScript mittels zum Beispiel Flash-Sockets oder XHR Long-Polling, solche Sachen. Und ein Beispiel, was ich da davon machen kann, ist sowas. Das wäre jetzt auf der Serverseite in meiner Node-Applikation, dass ich hier Socket.io als Bibliothek einbinde und sage, es soll auf 80 horchen. Und ich sage dann, wenn ich eine neue Verbindung habe, dann in Mitte, also schicke dort etwas raus, und zwar mit dem Key News und diesem Objekt hier, Hello World. Und was das letztendlich heißt, ist, wenn ein Browser sich verbindet hierher, dann würde er dieses Objekt direkt an Browser schicken. Und ich setze dann hier gleich noch einen Listener auf my other one Event. Und also das ist dann etwas, was reinkommt von außen. Und wenn das hier reinkommt, dann wird diese Funktion ausgeführt. Und auf der Client-Seite im Browser würde das dann so aussehen, dass ich hier eine JavaScript-Datei einbinde und dann sage, er soll sich verbinden zu localhost. Also wenn wir das lokale Laufen haben, Port 80 haben wir hier oben definiert, Und wenn er News reinbekommt, dann soll er die ausgeben hier. Und was dann hier eben passiert ist, dass wenn der Server eine neue Verbindung hat, dass er dann nach außen das hier schickt. Und was der Client dann macht, er bekommt News, weil die hier ermittelt werden. Und hier wird eben auf News gehorcht. Er gibt an den Server was zurück. Und zwar my other event, auf was hier wiederum ein Listener sitzt. Das heißt, so ist es möglich, dass der Browser und der Server immer in Echtzeit hin und her kommunizieren und ist eben interaktiv. Und damit ist es ziemlich schick möglich, coole Sachen zu machen. Eine andere Bibliothek, die uns ziemlich gut gefällt, ist Request. Request, hier wieder das Zitat aus der Projektbeschreibung. Also ich finde solche Projekt-Goals oder so ein Einzeiler, was das Projekt machen soll, immer extrem sinnvoll, um kurz zu veranschaulichen, was eigentlich das Ziel ist, um es prägnant auf einen Punkt zu bringen. Also um was es geht, ist letztendlich, dass das Projekt es ermöglichen soll, so einfach wie möglich mit HTTP zu arbeiten. Und es gibt einfach so ein paar Sachen, wenn man zum Beispiel irgendwie was scrollen möchte oder irgendwas scrapen möchte mit HTTP, dann gibt es einfach so ein paar Sachen, die ja etwas hässlich sind, um damit zu arbeiten. Irgendwie, wenn ich Cookies habe, dann müsste ich mich darum kümmern, dass ich die Set-Cookie-Felder parse und darauf aufpasse, dass ich das jedes Mal mitschicke, oder mit irgendwelchen Redirects, auf sowas muss ich alles achten. Und Request ist da einfach eine schöne Bibliothek, die es mir ziemlich einfach macht, zum Beispiel irgendwelche Aufgaben, die ich im Web durchführe, zu automatisieren. Und ein Beispiel, wo man sowas brauchen könnte, wäre zum Beispiel, ich möchte mich auf eine Website einloggen und ich möchte nach dem Login irgendwie die Seite aufrufen, die mir alle Bestellungen ausgibt. Und mittels Request, mittels der Bibliothek, würde das so laufen, dass ich hier sage, also das hier ist mein Options-Objekt, wo ich ihm eine URL gebe, die er letztendlich aufrufen solle, um sich einzuloggen. Und ich gebe ihm hier Daten, die er mittels Post-Request dann an diese URL schicken soll, um sicherzustellen, dass ich eingeloggt werde. Und ich kann das dann an Request aufrufen mit diesen Options und er kümmert sich darum, dass da im Hintergrund ein HTTP-Post ausgeführt wird. Und in diesem Callback ist es mir dann halt möglich, dass ich sage, okay, und jetzt hole ich mir die Orders. Und er kümmert sich halt um einiges implizit darum, dass zum Beispiel das Cookie damit gesendet wird, dass die Session erhalten wird, solche Sachen. Und das ist ja ziemlich bequem. Ich habe es in der Zwischenzeit ziemlich häufig verwendet, um irgendwelche kleinen Sachen zu automatisieren, wo ich mich sonst immer einlogge, um nachzuschauen, ob es Änderungen gibt zum Beispiel. Sowas lässt sich damit ziemlich bequem lösen. Dann andere Bibliotheken, die finde ich auch ziemlich sinnvoll sind, ist, also da es JavaScript ist, ist es jetzt nicht mehr nur möglich, irgendwas Serverseitiges zu verwenden, sondern ich kann natürlich auch beliebige andere JavaScript-Bibliotheken, die es gibt, einbinden. Und aufgrund der enorm krassen Popularität der Sprache in den letzten 10, 15 Jahren ist es einfach so, dass es da unheimlich viele Bibliotheken für Sachen gibt. Und eine Bibliothek, die ich zum Beispiel verwenden kann, um sie dann serverseitig einzubinden, ist jQuery. Und wenn ich das Ganze im Zusammenspiel mit JSDOM mache, was diesen DOM, wie ich ihn aus dem Browser kenne, serverseitig nachbildet, dann kann ich da einige coole Sachen damit machen. Ich kann dann zum Beispiel so Sachen machen wie, also mit dem DOM zu arbeiten, mit ihn zu transformieren, und das ist ziemlich bequem, wenn man irgendwie mit HTML arbeitet. Es ist zwar so, dass man sowas mit traditionellen Unix-Tools wie jetzt, ich weiß nicht, Curl zum Beispiel, auch alles machen kann, oder mit AWK, SED und sowas, aber letztendlich, wenn ich mich in diesem XML-Umfeld bewege, wenn ich viel mit HTML mache, dann ist es manchmal sinnvoller, einfach eine Technologie zu verwenden, die auch schon inhärent darauf ausgelegt ist, irgendwie mit XML zu arbeiten. Und wenn ich da eben jQuery verwende, dann bringt es schon ganz, ganz viel mit. Ich kann eben die Selektoren verwenden, ich kann solche Funktionen wie das Iterieren über irgendwelche Baumelemente verwenden. Und ja, es ist ziemlich schick möglich, damit kleine Anwendungen zu bauen. Und ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, dass ich mir eine Konsolenanwendung schreiben möchte, um bei Reddit die aktuellsten 3 Top-Posts rauszulesen. Und was ich dann machen würde, wäre die Bibliothek JSDOM einzubinden und ihr dann zu sagen, dass die Seite hier aufgerufen werden soll, dass ich jQuery verwenden möchte. Und was er mir dann eben bereitstellt, ist hier der Callback, wenn das Ganze ausgeführt wird. Und was ich hier dann machen könnte, wäre die Seite zu parsen, was dann mittels jQuery zum Beispiel so aussehen könnte, dass ich sage window.dollar und dann einen Selektor verwende, also ein Element von jQuery, und iteriere über diese verschiedenen Titles und ich möchte halt die ersten drei ausgeben. Und sowas jetzt mit traditionellen Unix-Tools zu bauen, ist sicherlich auch alles möglich, aber sobald ich irgendwie HTML-Code habe, der ein bisschen unsauber ist oder verschiedene Sachen, wo irgendwie keine Line-Breaks mehr drin sind oder sowas, dann wird es ziemlich hässlich. Genau, weil wir hier schon beim CCC-Seminar sind, wäre es vielleicht auch sinnvoll, irgendwie Security zumindest zu erwähnen. Es gibt Node Pickup, das ist ein Projekt, die sich zum Ziel setzen, Bindings für Pickup bereitzustellen. Pickup ist ein Tool aus dem Unix-Umfeld, was mir Pakete, die reinkommen, über Netzwerkinterfaces raw zurückgibt. Und es ist einfach ziemlich schick, wenn ich dann letztendlich in JavaScript dort irgendwelche Events setzen kann, wo ich sagen kann, wenn ein neues Paket reinkommt, dann gib mir dieses Paket und diese Bibliothek stellt dann eben auch noch Werkzeuge bereit, um das zu dekodieren, weil Pickup an sich mir nur das raw-Paket zurückgibt, das rohe, sodass ich dann hier ganz bequem auf irgendwelche Eigenschaften zugreifen kann oder Verbindung verfolgen kann. Und also ein Projekt, was ich jetzt in den letzten Wochen geschrieben habe, war für Chaos macht Schule. Das ist ein Projekt vom Chaos Computer Club, wo es darum geht, also bei dem Projekt, das ich geschrieben habe, da geht es darum, dass Sachen, die aufgefangen werden in einem unverschlüsselten WLAN, angezeigt werden als fancy Slideshow mit Visualisierung und sowas. Und ich habe das alles so geschrieben, dass es eine serverseitige Anwendung gibt, die Node.js geschrieben ist, die einfach auf neue Pakete horcht, die dann zusammenbastelt zu irgendwelchen Multimedia-Dateien, sodass ich dann irgendwelche PNGs und JPEGs und sowas habe. Und auf der Client-Seite gibt es dann eine Frontend.html, die Socket.io verwendet. Und jedes Mal, wenn ich serverseitig irgendwie ein neues Bild reinbekomme, dann wird ein Event geworfen an den Client und er stellt das Bild live dar. Das heißt, die komplette Geschäftslogik von meiner Anwendung ist dann in dem Fall in JavaScript, in Node.js geschrieben. Und ich brauche nicht groß was anderes. Und insbesondere dieses Anzeigen mittels des HTML-Frontends in Echtzeit, das funktioniert einfach extrem gut, weil ich da Objekte hin und her schieben kann und das 1:1 einfach Hand in Hand greift. So, dann haben wir noch ein paar andere interessante Bibliotheken. Vielleicht möchtest du da was dazu sagen.
Also ich glaube, mittlerweile gibt es über 7000 registrierte Bibliotheken in dieser Registry von NPM. Wir haben jetzt hier nur ein paar genannt, hier noch ein paar weitere auf der Liste. Express ist vielleicht ganz interessant für jemanden, der eine Webanwendung entwickeln möchte. Da sind relativ viele Dinge schon von vornherein integriert. Das ist quasi so ein leichtgewichtiges Web-Framework. Ist nicht ganz so umfangreich wie jetzt zum Beispiel Ruby on Rails. Aber so Dinge wie Routing und so ist da schon integriert. CoffeeScript ist vielleicht noch ganz interessant. Das ist, ja, wie soll ich sagen, also CoffeeScript ist vielleicht ein Dialekt von JavaScript, der einen ganz anderen Syntax hat, insbesondere von den Leuten benutzt, die JavaScript potthässlich finden. CoffeeScript hat selber aber auch ein paar Macken und ist jetzt auch nicht bei allen beliebt, aber mit dieser Library ist es zum Beispiel möglich, in beide Richtungen zu konvertieren. Jade ist vielleicht ganz interessant für Leute, die Webanwendungen schreiben möchten. Das ist eine Template-Engine. Denode ist sehr interessant. Denode versucht sowas wie RPC zu realisieren. Und wir haben jetzt, also Michi hat es ja gerade schon gesagt, eine interessante Sache in Node.js ist, dass wir sowohl serverseitig als auch clientseitig JavaScript verwenden können. Wenn wir jetzt auch noch überlegen, wenn wir sowas wie RPC hätten, das heißt, wir können irgendwelche Funktionen auf der anderen Seite aufrufen, dann kann man da relativ schnell coole Dinge bauen. Also ich weiß nicht, vielleicht kennen ja manche MapReduce, wie man so relativ komplexe Berechnungen verteilen kann auf viele Knoten. Man könnte natürlich sowas mit Node.js ziemlich einfach nachbauen, indem man einfach den Server zum Knoten macht, der das Ganze verwaltet. Und die User, die dann mit dem Browser die Seite öffnen, die kriegen dann irgendwelche Berechnungen, die sie ausführen. Und mit Denode über RPC kann man das relativ gut alles organisieren und verteilen. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Also dadurch hat man halt nicht nur die Möglichkeit, dass die Sprache sowohl client- als auch serverseitig gleich ist, sondern man kann auch noch in der Sprache direkt Methoden aufrufen auf den anderen Maschinen. Weil jetzt RPC auch nicht für alles so geeignet ist, Socket.io ist da vielleicht ein bisschen ähnlich, aber da wird eben nachrichtenbasiert Informationen getauscht. Und mit Dnode kann ich sowas wie Methoden quasi aufrufen. Dann gibt es natürlich noch für die ganzen bekannten SQL und wenn man schon von so Hipster-Technologien redet, auch NoSQL-Datenbanken, die verschiedensten Treiber und Connectors. Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen viel gelobt, was alles toll ist und was alles gut funktioniert. Wir möchten natürlich an der Stelle auch sagen, was vielleicht nicht so gut ist. Wir haben schon eben ja erkannt, es funktioniert nicht alles gut und das möchten wir jetzt hier nochmal ein bisschen ausbreiten, was vielleicht doch nicht so ideal ist. Insbesondere was Code angeht, der Fluss, wie das Programm ausgeführt wird im Normalfall, ist halt nicht ganz der Fluss oder die Reihenfolge, wie der Code im Quelltext steht. Das ist insbesondere am Anfang ein bisschen ungewöhnlich und relativ schnell auch ein Grund für Fehler. Also ich glaube, da muss dann jeder seine eigenen Erfahrungen mitmachen. Irgendwann hat man es ein bisschen raus und hat auch dieses asynchrone Denkmodell und findet dann auch die Fehler schön asynchron. Am Anfang ist es ein bisschen kritisch. Der nächste Punkt ist vielleicht in der Praxis fast noch schlimmer. Wir haben jetzt immer so schöne kurze Code-Snippets gezeigt und da war dann irgendwie ein oder zwei Callbacks. Aber wenn man jetzt an so eine klassische Web-Anwendung denkt, da kommt ein Request rein, da muss ich vielleicht irgendwelche Eingaben validieren, dann führe ich irgendwas auf der Datenbank aus, dann rufe ich noch eine Template-Engine auf und dann logge ich vielleicht nochmal, dann habe ich schon irgendwie einige Prozesse oder einige Schritte, die ich normalerweise sequenziell ausführen würde. Und wenn ich das jetzt aber in Callbacks mache, dann schachteln und schachteln und schachteln wir diese Callbacks. Ja. Wie sieht das Ganze dann aus? Ja, also hier mal ein Beispiel. Hier sind es, glaube ich, nur 5 Callbacks. Aber es geht noch schlimmer. Also in manchen Library-Code, da überlegt man sich dann, ob der noch von Menschen geschrieben wurde oder ob das aus irgendwelchen anderen Sprachen übersetzt wurde, weil es einfach so grottig aussieht. Ja. Was kann man dagegen tun? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man natürlich verhindern kann, dass man so absolut krass alles schachtelt. Sind hier irgendwelche Lisp-Programmierer? Die kennen vielleicht diesen Continuation-Passing-Style. Da ist quasi die Idee, wenn ich normalerweise irgendeine Funktion aufrufe, dann oder hier in dem Beispiel ist die Identitätsfunktion. Ich übergebe einen Wert und der wird quasi als Rückgabewert wieder zurückgegeben. So machen wir das bei einer normalen Methode eigentlich auch oder Funktion. Irgendwann haben wir ein Ergebnis und das wird halt zurückgegeben. Was wir jetzt aber auch machen können, ist, dass wir noch eine zusätzliche Methode immer übergeben und jetzt am Ende der Ausführung der Methode oder der Funktion nicht das Ergebnis zurückgeben, sondern diese übergebene Funktion aufrufen mit unserem Ergebnis. Also ist der Unterschied klar? Wie gesagt, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel mit der Identitätsfunktion. Wir geben irgendeinen Wert an diese Funktion und geben den auch zurück. Wenn wir das Ganze mit diesem CPS machen, also Continuation Passing Style, dann übergeben wir nicht nur den Wert, sondern auch eine weitere Methode und anstatt diesen Wert zurückzugeben, rufen wir jetzt einfach die übergebene Methode mit dem übergebenen Wert auf. Und jetzt können wir natürlich hier noch viel komplexere Methoden oder Funktionen nehmen, außer der Identitätsfunktion und dadurch schafft man es quasi, dass man sowas wie nun so ein Continuation-Objekt oder eine Continuation-Funktion hat, die dann quasi von einer Funktion zur anderen weitergereicht wird. Und ganz unten sieht man dann, dass sich das dann ein bisschen leichter lesen lässt, beziehungsweise dass man damit ein bisschen anders strukturiert programmieren kann. Eine vielleicht weniger theoretische Variante ist einfach die Nutzung einer Library. Da gibt es zum Beispiel Async. Das stellt relativ viele Muster oder Patterns bereit, wie man irgendwie parallel oder irgendwie verschachtelt Funktionen aufrufen kann. Unter anderem gibt es dieses Waterfall als Pattern und das ist quasi genau das Gleiche, was wir eben gesehen haben in dieser hässlichen Verschachtelung. Also man kann natürlich auch die Verschachtelung lassen und alles ohne Tabs einrücken, das macht es aber nicht besser. Nur so als Randbemerkung. Bei diesem Async gibt es dieses Waterfall und wir sehen jetzt ganz oben, das ist ein Array, der erste Parameter. Und der zweite Parameter ist, Überraschung, ein Callback. Und dieses Array ist jetzt aber eine Liste von Funktionen. Also wieder etwas, was halt in vielen nicht-funktionalen Sprachen halt nicht geht, dass ich irgendwie Listen oder Arrays von Funktionen habe. In JavaScript geht das eben. Und was jetzt passiert ist, dass diese Funktion wasserfallartig, also so wie man es ja eben schön gesehen hat, da erkennt man auch, wo der Name herkommt, dass quasi wasserfallartig eine Funktion nach der anderen aufgerufen wird und jeweils aber die Parameter bzw. die Rückgabewerte durchgeschleust werden. Und wenn alle nacheinander erfolgreich ausgeführt wurden, wird als allerletztes dieser letzte Callback ausgeführt, tritt irgendwo ein Fehler auf, dann wird dieser Wasserfall abgebrochen und es wird direkt dieser letzte Callback aufgerufen. Und damit kann ich natürlich dann schon etwas angenehmer und etwas lesbarer und vor allen Dingen auch wartbarer Code erzeugen, als wenn ich dann wirklich hier ganz übel einrücke. Ja, es gibt dann auch in der Community ein bisschen so Diskussionen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Vielleicht kennt der ein oder andere sowas wie Green Threads, Fibers und Coroutinen. Das wäre vielleicht auch ein Ansatz, wie man eben mit anderen Nebenläufigkeitsmerkmalen dieses Thema angehen kann. Ist aber so bei den Hauptentwicklern eher unbeliebt, weil es halt eben insbesondere diesen einfachen Event-Loop, der aus einem einzigen Thread besteht, der einfach ununterbrochen läuft und immer halt wieder diese Callbacks ausführt. Das passt dann nicht mehr ganz so ideal rein. So, was ist noch irgendwie nicht so gut? Ja, ich kann es nicht oft genug sagen. Sobald ich natürlich irgendwas Blockierendes mache, ist mein Programm erstmal tot. Ist vielleicht auch aus dem Security-Aspekt ganz interessant. Also sowas wie eine DOS-Attacke geht auch mit einem einzigen Code, den ich irgendwie initiieren kann. Also wir haben ja vorhin zum Beispiel gesehen, es gibt in JavaScript sowas wie ein Eval. Und es gibt diese JSON-Methode, JSON-Parse. Damit kann ich ein vom Client oder von außen generiertes JSON lesen und daraus quasi ein JavaScript-Objekt machen. Wenn ich es jetzt schaffe, und es ganz schlecht implementiert ist, nämlich dieses Eval benutzt wird, kann ich da Funktionen mit einschleusen. Und jetzt muss ich ja nur eine Funktion schreiben, die halt irgendwie mal ein bisschen rechnet. Und wenn ich das irgendwie schaffe, das in das Programm einzuschleusen, ist halt die komplette Webanwendung tot. Und dann können da noch so viele tausend parallele Verbindungen eigentlich verarbeitet werden können, dann geht halt gar nichts mehr. Man schützt sich natürlich, indem man kein Eval benutzt, aber ansonsten sollte man sich dessen bewusst sein, alles, was irgendwie blockiert, ist natürlich potenziell gefährlich. Also niemals irgendwelche CPU-intensiven Aktivitäten in diesem Event-Loop durchführen. Ansonsten kann man vielleicht noch sagen, was ein bisschen so Stolpersteine sind. Node.js ist immer noch ein relativ junges Projekt. Also ich habe damit das erste Mal vor fast zweieinhalb Jahren gearbeitet. Da hat sich die API wöchentlich etwa geändert. Also mit API meine ich wirklich, dass dann halt gar nichts mehr ging. Das war schon ein bisschen masochistisch, das am Anfang so zu nutzen. Mittlerweile hat sich das sehr gebessert. Also es gibt noch keine Version 1.0, aber es gibt mittlerweile einen Stable-Zweig, der relativ stabil ist. Ob man es jetzt irgendwie in Produktion einsetzen möchte, hängt natürlich ein bisschen vom Anwendungsfall ab, aber man sollte sich auf jeden Fall dessen bewusst sein, insbesondere wenn man irgendwie Module benutzt, wenn man irgendwelche Tutorials liest, im Web irgendwas findet. Man muss schon immer sehr genau darauf achten, von wann das Ganze ist und ob das überhaupt noch so aktuell ist. Ja, und insbesondere bei den Modulen ist es halt auch so, dass dann viele doch ein bisschen veraltet sind, vielleicht nicht doch an die aktuellste API angepasst sind und dann halt doch irgendwo crashen oder nicht funktionieren. Okay, kommen wir zum Schluss. Was kann man damit anfangen? Also man kann damit relativ schnell Echtzeitanwendung schreiben. Ich sage es an der Stelle nochmal ganz wichtig, mit Echtzeit meine ich jetzt nicht harte Echtzeit, sonst würden hier irgendwelche Embedded-Leute denken, oh mein Gott, was labern die da vorne? Also wir reden hier immer von Web-Echtzeit. Also ich klicke auf Facebook irgendwo hin und beim anderen poppt da fast gleichzeitig dann irgendwas auf. Das ist für uns Echtzeit, nicht irgendwelche ABS-Kontrollsysteme. Das möchte ich nicht mit Node.js entwickeln müssen. Was kann man damit gut machen? Web-Anwendung, insbesondere eben so Nah-Echtzeit-Web-Anwendung. Irgendwelche Web-Services, insbesondere natürlich dadurch, dass JSON direkt als Sprachbestandteil sehr einfach zu handeln ist, ist es relativ schön. Dass der HTTP, die HTTP-Library sehr mächtig ist, kann man auch sehr einfach REST-basierte Anwendungen, also Anwendungen, die eben von HTTP viel profitieren, entwickeln. Insbesondere kann man auch ganz allgemeine Netzwerkanwendungen bauen. Ich habe die Möglichkeit, TCP, UDP etc. zu nutzen. Und was natürlich auch noch relativ schön ist, das haben wir gerade im Chat-Beispiel gesehen, man kann relativ schnell irgendwelche funktionierenden Prototypen entwickeln. Ob man die dann später produktiv einsetzen möchte oder nicht, ist eine andere Frage, aber man kann zumindest relativ schnell einfach mal testen, was so geht. Mittlerweile haben auch einige größere Player entdeckt, dass dieses Node gar nicht so schlecht ist oder dass man damit vielleicht ein bisschen was anfangen kann. Auch eine Firma hat es entdeckt, und zwar Joyent. Die haben dann irgendwie den Rheindahl eingestellt und sich quasi Node.js gesichert, ist aber trotzdem weiterhin alles Open Source. Aber die betreuen das jetzt quasi, das gesamte Projekt. Aber auch diese größeren Player haben irgendwie alle irgendwie Node.js im Einsatz. Ja, es gab da mal so ein Smartphone, das hieß Palm Web OS. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere. Hat irgendwie dann doch nicht so geklappt. Aber dort war ursprünglich geplant, oder ist bei den Geräten, die hergestellt wurden, war das auch so. Da ist Node Bestandteil und auch die Sprache, in der die Anwendungen entwickelt werden können. Da gibt es dann halt noch spezielle APIs, um irgendwelche Gerätefunktionen zu nutzen. Aber die haben halt auch gemerkt, dass dieses Modell insbesondere auch deswegen interessant ist, weil es halt relativ ressourcenschonend ist. Ich habe da halt keine Threads, ich brauche nicht sehr viel Arbeitsspeicher und dadurch ist es halt auch in dem Bereich relativ interessant. Ja, Microsoft hat dann irgendwann auch gemerkt, dass es gar nicht so schlecht ist. Außerdem haben sie für ihre Azure, so heißt es glaube ich, schreckliches Wort, für ihre Azure Cloud irgendwelche neuen coolen Platform-as-a-Service-Applikationen gebraucht und haben sich dann aber relativ bemüht bei der Node.js-Community und haben das Ganze portiert. Das heißt, Node.js funktioniert mittlerweile auch unter Windows. Ich habe es nicht ausprobiert, wie gut es ist. Zum Teil habe ich aber Benchmarks gesehen, da gingen manche Dinge wohl schneller sogar als unter Unix-basierten Systemen. Auf jeden Fall funktioniert Node.js mittlerweile auch für Windows und Microsoft scheint da auch ein Interesse zu haben, sieht da wohl auch zumindest ein gewisses Potenzial. Okay, zu Node.js gibt es, glaube ich, mittlerweile auch schon ein Buch im O'Reilly Verlag. Aber wie gesagt, da sich doch viel immer mal wieder ändert, würde ich mir, glaube ich, gerade kein Buch zu dem Thema kaufen. Außerdem gibt es im Web schon relativ viele gute Ressourcen dazu. Wer sich allgemein vielleicht ein bisschen mehr mit JavaScript auseinandersetzen möchte, für den, wie gesagt, diese beiden Bücher, wir haben die auch hier vorne. Ja, das eine geht ein bisschen schneller zu lesen, das andere ein bisschen weniger schnell. Das sagt aber nicht wirklich viel über die Sprache.
Ja, also insbesondere das The Good Parts Buch fand ich wirklich sehr informativ. Mir hat das echt viel gebracht. Es ist sehr flüssig geschrieben, es sind glaube ich knapp mehr als 200 Seiten. Weniger als 200 Seiten. 270, ja. Ach, damit.
Ja. Dafür ist das andere natürlich aktueller. Und insbesondere, was so diese Sprachspezifikation angeht, da tut sich bei JavaScript gerade relativ viel, weil es einfach eine Sprache ist, die unglaublich populär ist. Wenn man allein daran denkt, wo JavaScript eben allein durch die Browser überall verfügbar ist, ist es wohl die Sprache, für die es am meisten Plattformen gibt. Ich bin jetzt gar nicht so gut informiert, aber ich glaube, in den nächsten Windows-Systemen wird es auch einen festen Bestandteil haben, neben HTML für die grafischen Benutzeroberflächen. Und auch wenn man sich jetzt vielleicht ein bisschen von JavaScript abschrecken lässt, ist es, glaube ich, eine Sprache, die man als Entwicklerin oder Entwickler oder allgemein Informatikerin, Informatiker vielleicht doch mal anschauen sollte. Und auch wenn man kein Java-Fan ist, JavaScript hat wenig mit Java zu tun. JavaScript hat mehr mit Scheme zu tun als mit Java. Das ist eine lange Geschichte, wieso es letztendlich irgendwann JavaScript hieß, hauptsächlich irgendwie PR und Marketing. Also davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Ich glaube, es ist einfach eine Sprache, die man vielleicht derzeit oder heutzutage vielleicht einfach doch mal ein bisschen kennen sollte zumindest. Und wenn man damit ein bisschen rumspielen möchte und insbesondere halt mehr machen möchte als nur im Browser, da ist Node.js einfach ein ganz nettes Projekt, um da mal ein bisschen was mitzumachen. Ansonsten, wenn ihr euch da ein bisschen mehr mit beschäftigen wollt, auf Node.js.org gibt es die komplette API-Referenz, die ist mittlerweile sehr ausführlich und relativ gut. Genau, dann gibt es noch diesen IRC-Channel. Ist da wirklich der Punkt im Name? Ich glaube nämlich nicht. Egal. Ich glaube, da gibt es dann so einen Bot, der ihm sagt, du bist im falschen Channel. Das ist übrigens auch eine Sache, die sehr gut mit Node.js geht. Irgendwelche IRC-Bots schreiben, wer daran Spaß hat. Ich glaube, war es nicht sogar Twitter? Die haben, glaube ich, vor kurzem einen IRC-Bot veröffentlicht. Ich meine, der war auch. Aber jetzt möchte ich nichts Falsches behaupten. Ansonsten den Quelltext, wenn ihr das irgendwie selber runterladen und kompilieren wollt, gibt es auf GitHub. Und die Folien stellen wir nachher auch noch online. Dann könnt ihr nämlich diese Links, die es euch sonst relativ wenig bringen im Moment, außer dass es blauer unterstrichener Text ist, könnt ihr dann nachher auch anschauen. Also ich habe mal so eine Sammlung von verschiedenen wissenschaftlichen Papern gesammelt, die so ein bisschen mit diesem asynchronen Single-Threaded-Event-Loop-Modell sich beschäftigen. Für JavaScript an sich gibt es eine sehr, sehr gute Sprachreferenz auf dem Mozilla Developer Network. Und natürlich gibt es auch immer noch echte Sprachreferenzen. Ja, genau, und politisch korrekt heißt es eben ECMAScript und nicht JavaScript. Gut, noch zu dem Talk selber. Michi macht es irgendwie immer so, dass er beschreibt, in welchen Technologien oder Software er das erstellt hat. Wir haben das jetzt gemeinsam gemacht und wir verwenden jetzt hierfür HTML5-Folien. Wie man vielleicht gesehen hat vorhin an diesem Blogartikel, der irgendwie als iframe eingebunden war. Ist ganz praktisch so HTML-basiert, wenn man gemeinsam daran arbeitet. Und das ist ebenfalls ein Open-Source-Projekt. Also die Folien stammen ursprünglich von Google. Ich habe die da ein bisschen angepasst und da irgendwie so einen Notizmodus eingebaut. Wer das benutzen möchte oder wer auch mal so Folien machen möchte, kann sich auch das anschauen unter dem Link. Und unsere Folien sind unter einer Creative Commons-Lizenz. Und dann bedanken wir uns und vielleicht gibt es jetzt ja noch ein paar Fragen dazu. Danke.
Schneller. Ja. Kann man JavaScript, speziell Node.js, einbetten in, sagen wir mal, ein C-Programm oder so? Umkehrt?
Also ich vermute mal, dass es sicher irgendwie geht, weil Node.js selber besteht ja auch wieder unter anderem aus der V8-Engine, die auch wieder irgendwie mit C eingebunden ist. Ob es jetzt aber extra APIs gibt, um das zu machen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich die leider nicht beantworten.
Mal Google selber fragen.
Okay, da haben wir noch eine Frage.
Ja, also die Entwicklung ist ja irgendwie so der heilige Gral. Gibt es da irgendwelche Funktionen, die dann so auf dieser Liste arbeiten? Also, dass ich von Node.js aus selber die Liste miteinander verbinden kann.
Also das Einzige, was ich in der Richtung machen kann, ist, ich kann die Ausführung, muss vielleicht anders beginnen. Also ich habe eigentlich keinen direkten Zugriff auf die Liste, ich kann die Reihenfolge nicht ändern, ich kann eigentlich irgendwie ein Ordering herstellen oder so, das geht nicht. Was ich allerdings machen kann, es gibt so einen Befehl, der heißt process.nextTick und damit kann ich quasi einen Teil meines Codes in dieses process.nextTick reinschreiben und das heißt, der Code, der da drin enthalten ist, das ist dann wieder ein Callback, der wird erst dann wieder ausgeführt, wenn der komplette Event-Loop leer ist. Also quasi das, was in diesem Process-Next-Tick drin ist als Callback, das wird dann wird in den Event-Loop eingereiht oder in diese Queue und erst wenn die wieder leer ist, macht man weiter. Also damit habe ich quasi so ein bisschen was wie ein kooperatives Scheduling, dass ich sage, ich möchte jetzt an der Stelle erstmal nicht weiter mehr CPU-Zeit verbraten, sondern ich gebe jetzt quasi mal die Kontrolle ab und komme dann später wieder dran. Aber ansonsten hat man keinen Zugriff direkt auf diese Queue. Weitere Fragen? Frage ich vielleicht mal, wer hat denn davor jetzt schon mal was mit Node.js gemacht? Das haben wir, glaube ich, gar nicht gefragt, oder? Drei Leute? Okay. Stimmt, Falco ist gegangen, der hat schon relativ viel gemacht. Was waren denn eure Erfahrungen so bisher? Waren es nur so ein bisschen rumprobieren oder ein bisschen ernster?
Also die Akku-Doku, die ist an den Stellen, wo man sie drauf drücken hat, oder nicht vorhanden, jedenfalls war es Stand von vor, glaube ich,
ein Jahr. Ja, das können wir uns auch sagen.
Dann passieren manchmal sehr komische Dinge, zum Beispiel, dass ein Array in einem Objekt drinsteckt und man braucht halt aus irgendwelchen Gründen das zweite Element. Steht so in der Doku und das ist im Code quasi nicht mehr zu lesen, wenn man keinen Kommentar dran macht. Aber sonst ist es hervorragend und performt schon gut.
Also das mit der schlechten Dokumentation kann ich zumindest von vor 2 Jahren noch bestätigen. Es war zum Teil sehr schlecht, aber insbesondere seitdem diese Firma da ein bisschen dahinter steckt und es pusht, werden halt auch so unangenehmere Dinge wie Dokumentation schreiben auch ein bisschen seriöser gehandelt. Also da hat sich auf jeden Fall die Qualität relativ stark verbessert.
Ja, ich habe in dem Chase doch ein bisschen negative Erfahrungen gemacht, weil in diesem Plan hätte man quasi, da hat er irgendwie sämtliche Fehler gestimmt. Mhm. Also irgendwie Kunden weiß warum, also hatten keinerlei Laufzeitfehler hier.
Okay, ich habe selber noch nie was damit gemacht, da müsste vielleicht noch was dazu sagen. Aber
also selbst Syntaxfehler, glaube ich.
Okay, ja, also das Projekt ändert sich immer noch. Ich habe auch vor, ich weiß nicht, das Problem hatte ich bis jetzt noch nicht, aber ja, ich weiß nicht, das Projekt ändert sich immer noch sehr stark. Den Code, den ich drauf gemacht habe, der ist jetzt vor, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern habe ich den draufgepackt und vor ein paar Wochen sah es noch ganz anders aus.
Wie waren deine Erfahrungen? ist, glaube ich, auch noch gemeldet.
Ja, ich habe als Admin nur von einem Entwickler Software gestartet.
Okay.
Die Maschine war dann tot. Nach weil es Request, da geht man mit, nach 20, 30 Requests war die Maschine tot.
Also die Maschine, auf der Node lief, oder die Maschine, die mit Node beschossen wurde?
Die Maschine, auf der Node lief, er hat irgendwie vergessen, was zuzumachen oder so.
Okay. Also ich glaube, auch ein bisschen so in der Sys-Admin-Ecke entwickelt sich Node.js zum Teil ein bisschen so zu einem Perl-Ersatz. Für die Leute, die nicht auf Python umgestiegen sind, aber ich möchte jetzt auch hier keine religiösen Kriege lostreten. Aber insbesondere was eben so ein bisschen Performance angeht und so Low-Level-Netzwerksachen, scheint wohl Node.js sich ganz gut zu eignen. Man muss natürlich mit diesem asynchronen Modell ein bisschen zurechtkommen. Und wie gesagt, es ist nicht für alles immer das Gelbe vom Ei. Aber für manche Dinge ist es ganz gut und wie du gesagt hast, wenn es läuft, dann läuft es normalerweise wirklich verdammt schnell. Also so 10.000 Verbindungen gleichzeitig offen haben, das habe ich auch schon mal geschafft mit ein paar Anwendungen. Oder halt pro Sekunde so Requests im fünfstelligen Bereich durchzuhauen auf einem Laptop, auf einen CPU-Kern, das ist auch nicht schlecht. Wobei, da muss man sagen, viele andere Programmiersprachen bieten auch solche asynchronen Modelle an. Also zum Beispiel in Java gibt es auch Java New I.O. Jetzt seit Java 7 haben sie das noch ein bisschen optimiert. Da kriegt man eine ähnliche Performance hin. Das Problem ist einfach, dass dieses Programmiermodell bei Node.js halt sehr, sehr, wie soll ich sagen, es bietet eigentlich quasi nur dieses Asynchrone an. Es gibt zwar ganz wenige Funktionen, die sind auch synchron, aber da muss man es auch explizit hinschreiben. Aber man kommt irgendwie diese Gefahr, dass man halt doch mal was Blockierendes aufruft. Und das war auch so ein bisschen der Grund, wieso ursprünglich die Idee oder der Bedarf an so einer Programmiersprache oder so einer Umgebung da war. Denn ich kann sowas natürlich auch in Java machen oder in anderen Programmiersprachen, aber ich kann halt sehr schwer verhindern, dass jemand nicht doch aus Versehen irgendwo mal Scheiß baut und dann doch den ganzen Event-Loop anhält. Aber in Java geht es zum Beispiel auch und damit schaffe ich dann auch nicht auch ähnliche Performance wie jetzt mit Node.js. Und natürlich auch mit jeder anderen Programmiersprache, wo ich irgendwie ein asynchrones Interface habe. Okay, wer hat denn jetzt irgendwie davor gedacht, JavaScript ist irgendwie voll scheiße und das ist nur der Kack im Server, im Browser und denkt jetzt, da kann man vielleicht doch ein bisschen mehr machen, wie man vorher gedacht hat. Gibt es irgendjemand, der jetzt ein bisschen überrascht ist oder war das jetzt mit dem Titel der Präsentation schon klar, dass das in die Richtung geht? Okay, wer hat denn jetzt vielleicht Lust, sich das in den nächsten Tagen, wenn er mal Zeit hat, ein bisschen anzuschauen? Ich werde nicht kommen und kontrollieren, wie weit ihr seid. Okay, also es gibt da auch ein paar gute Tutorials. Es gibt unter anderem einen Blog, How to Node, ich glaube .org, aber wenn ihr nach How to Node sucht, da sind auch so ein paar ein bisschen themenspezifische Blog-Einträge, wie man halt ganz gewisse Probleme löst. Es gibt auch relativ viele Packages, je nach Betriebssystem, also zum Beispiel für die ganzen Debian, Ubuntu etc. gibt es auch fertige Pakete, wie man Node inklusive diesem Packet Manager NPM einfach direkt installieren kann, ohne das selbst kompilieren zu müssen. Also es ist relativ einfach und macht dann, kommt man glaube ich relativ schnell schon relativ weit. Weißt du, wie ist es beim Mac? Da gibt es sicher auch so, wie heißt das, Homebrew? Und, ja. Gibt es auf jeden Fall, ich kenne mich da nicht so aus mit dem Betriebssystem.
Auch selber kompilieren ist kein Problem. Also ich habe es auf dem Mac selber kompiliert und das ist Configure, Make Install, fertig.
Also ich habe es auch mal selbst kompiliert unter Linux. Aber mittlerweile ist es angenehmer, wenn man einfach nur so ein Update machen muss. Gut, haben wir sonst noch irgendwas? Also wir haben, jetzt, um vielleicht nochmal den Bogen zu schließen zum Anfang, wir hatten irgendwas von Ulm API erzählt, Data Love und so. Wir haben mit Node.js und Socket.io vor, was ist es her, mindestens ein halbes Jahr, haben wir eine kleine Anwendung entwickelt und da haben wir versucht, den Busverkehr in Ulm oder den öffentlichen Nahverkehr möglichst echtzeitnah abzubilden. Das Hauptproblem war, dass wir keine Echtzeitdaten haben, das heißt, wir wissen gar nicht, wo gerade welcher Bus fährt. Wir haben dann einfach so die Fahrpläne genommen und haben die dann so approximiert, auch das nicht so ganz korrekt. Aber haben dann mit Node.js und Socket.io eine Anwendung geschrieben, die können wir vielleicht kurz zeigen, oder? Die funktioniert gerade doch wieder. Das war irgendwie so ein 48-Stunden-Contest und wir dachten, der Server wird danach gekickt, aber der läuft irgendwie immer noch. Also falls jemand einen V-Server braucht. Ich glaube, wir haben nicht mal irgendwie einen Namen hinterlassen. Nein, natürlich nicht. so sieht das Ganze aus. Das sind jetzt nicht alle Linien, es sind nur ein paar Linien, die wir eben gemacht haben. Und diese grünen Punkte, die bewegen sich jetzt so schön über die Karte. Und das sind jetzt wirklich Pseudo-Echtzeitdaten. Und zwar wird über Socket.io jetzt im 10-Sekunden-Takt immer die Position übermittelt, in die der Bus oder die Tram in den nächsten Sekunden fahren wird. Also es ist nicht so, dass da einmal irgendwie eine große JavaScript-Datei übertragen wird und dann wird das abgespielt, sondern wird wirklich regelmäßig übertragen, so und Bus XY fährt jetzt in diese Richtung und befindet sich in 10 Sekunden dort. Und das haben wir absichtlich so gemacht, dass man dieses Backend, wo die Daten herkommen, relativ schnell austauschen kann, falls wir doch irgendwann mal an Echtzeitdaten kommen oder zumindest an genaue Fahrplandaten. Ja? Ja, wir sind auch mit der SWU im Gespräch, also wir sind da schon an der richtigen Stelle. Da gibt es so spezielle Formate, wir versuchen, dass wir die bekommen. Und das Ziel auf lange Sicht wäre natürlich, dass wir wirklich an die Echtzeitdaten kommen und sagen, hey, sagt uns mal, wo Bus XY gerade rumsteht.
Im Grunde liegen die Daten ja vor, weil die Busse funkelt das ja auch zu den Stationen, oder wo
es ja Verspätung ist. Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Das sind keine exakten GPS-Daten, das sind dann zum Teil Odometrie-Daten. Das wird dann zum Teil approximiert. Also ich weiß noch nicht, wie genau die das haben. Funktioniert übrigens über Analogfunk, haben wir erfahren. Ich habe nichts gesagt. Scheiße, das war eben der falsche Ort, um sowas zu sagen. Wir kennen die Frequenz nicht. Und wir fordern auch niemanden auf, da irgendwie die Busse schneller kommen zu lassen. Oder zu sich nach Hause fahren zu lassen.
Das wird sowieso halt nutzen. Der Busfahrer ignoriert die
gleich. Ich glaube auch. Nee, aber zurück zum eigentlichen Thema. Das war eine Anwendung, die haben wir zu viert entwickelt, wobei einer von uns eigentlich damit beschäftigt war, die PDF-Dateien mit den Fahrplänen abzutippen und in irgendwelche Excel-Tabellen zu überführen. Nein, wir beide waren es nicht. Die anderen drei haben sich eigentlich dann von uns damit beschäftigt, wie man eben so eine Anwendung entwickeln kann. Wir hatten jetzt auch nicht so wirklich viele Erfahrungen mit Node.js und das war halt das, was wir in 2 Tagen hinbekommen haben. Und ich wüsste auch nicht, ob wir das mit anderen Programmiersprachen oder anderen Frameworks, zumindest mit so einer Echtzeitanwendung in dem Zeitrahmen geschafft hätten. Also die Daten sind nicht richtig korrekt. Ihr müsst jetzt nicht gucken, ob da jetzt gleich ein 3er oder 5er kommt, der runter in die Stadt fährt.
Den kompletten 3er.
Ja, ich glaube, der ist gerade vorbeigefahren. Ja, dann kann man eh noch ein bisschen quatschen. Ja, also das war wie gesagt Socket.io. Relativ coole Library. Insbesondere, weil diese Library einfach ein bisschen die Arbeit abnimmt. Es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich so kommuniziere. Ich meine, bei HTTP habe ich halt das Problem, bei HTTP gibt es eigentlich nur eine Kommunikationsrichtung, der Client kann irgendwas anfragen und der Server kann antworten. Und damit steht eigentlich schon fest, dass nie der Server irgendwie sagen kann, hey Client, ich habe irgendwas Neues. Es sei denn, man fängt an, ein bisschen rumzutricksen. Zum Beispiel, als der Client schickt irgendwas an den Server, der Server macht erstmal gar nichts und irgendwann kommt er dann mit einer neuen Antwort, wenn sich irgendwas geändert hat. Also so Dinge wie Longpolling. Wenn man aber gemerkt hat, irgendwie da besteht so ein Interesse an so Echtzeitanwendungen, gibt es wie gesagt vom W3C oder von einigen Browserherstellern da eine Bemühung, entsprechende Kommunikationsmöglichkeiten bereitzustellen. Eine davon wäre WebSockets und damit kann man direkt bidirektional kommunizieren. Also jemand hat schon mal böse gesagt, das ist einfach TCP nachimplementiert für Webbrowser und Webserver. Und das Interessante an dieser Socket.io-Library ist, dass sie halt von diesen ganzen Möglichkeiten, wie man kommunizieren kann, abstrahiert und dann jeweils überprüft, was denn so die beste Möglichkeit ist, die der Browser kann und dann entsprechend so die Kommunikation auch erlaubt. Und ich aber als Programmierer mich gar nicht darum kümmern muss, was denn jetzt letztendlich untenrum benutzt wird. Und das funktioniert einfach. Und das ist relativ schön für so Echtzeitanwendungen. Eine andere Echtzeitanwendung, die auch bei diesem Node-Knockout entstand von einer anderen Person, relativ aktiv im Node.js-Umfeld, war so eine Tracking-App. App ist ein blöder Begriff, Anwendung. Und die hat es quasi ermöglicht, so, wie sage ich das denn jetzt korrekt, also quasi um nachzuvollziehen, wie ein Benutzer eine Webseite bedient. Es geht nicht um die totale Überwachung, sondern es geht darum, einfach um die Benutzerverhalten nachzuvollziehen. Und auf der Webseite wird man auch entsprechend hingewiesen, dass wenn man jetzt irgendwie so einen Button drückt, man quasi live ist. Und dann besteht aber die Möglichkeit, dass eben als Besitzer der Seite man quasi live zuschauen kann, wie jemand anders sich auf der Webseite bewegt. Man kann jeden Klick nachvollziehen, wie als hätte man selber diese Seite offen. Ich weiß, das klingt jetzt für die einen vielleicht nach totaler Überwachung. Aber manchmal, wenn man vielleicht in so einer kleinen Firma ist und irgendwie haben da die Mitarbeiter ein Problem, dann ist es auch manchmal ganz praktisch, wenn man da irgendwie sowas Ähnliches wie VNC hat, aber halt auf der Basis mit der Technologie. Und das ist eben dann auch was, das auch mit Socket.io funktioniert hat. Sobald die Maus bewegt wurde, gab es halt ein kleinseitiges Event. Die Position wurde dann über Socket.io an den Server geschickt. Es gab dann irgendwie eine zweite Session von der Person, die sich das angeschaut hat, und dann wurde dort entsprechend die Maus auch so bewegt. Was gibt es noch so für interessante Node.js-Projekte? Es gibt auch ein paar Firmen, die das groß einsetzen. Es gibt zum Beispiel Voxer, die machen so eine Push-to-Talk-Anwendung. Also sowas, wie man mit Smartphones Smartphones telefonieren kann, aber auf Basis von Internettechnologie. Und die benutzen für ihr komplettes Server-Backends Node.js. Und haben da, glaube ich, über 10.000 Instanzen, die sie dafür benutzen. Und es scheint wohl auch für die relativ gut zu funktionieren und zu skalieren. Was gibt es denn noch so für Projekte? Oder gibt es hier sonst noch irgendwie Themen, Vorschläge, Anmerkungen? Vielleicht, was ich auch noch dazu sagen kann, das habe ich, glaube ich, am Anfang nicht gemacht, dieses Modell, ereignisbasiert zu programmieren, ist halt nicht so neu. Für viele ist es jetzt irgendwie die totale Wiederentdeckung, aber ich glaube, Leute, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, die kennen das vielleicht schon aus den 80ern, zum Beispiel die ganzen DNS-Server sind eigentlich alle so eventbasiert aufgebaut. Es gab Anfang der 90er viele Webserver, die irgendwie eventbasiert funktionierten. Das Einzige, was einfach neu ist, halt diese neue Kombination, dass ich eine Sprache wie JavaScript nehme, dass ich auf einmal halt schnelles JavaScript habe und dass ich das in dieser Kombination nutzen kann, um damit zu entwickeln. Aber diese Idee an sich, die ist halt nicht sehr neu, die ist eher sehr alt. Und es gab sogar schon in den 70ern theoretische Arbeiten, die letztendlich ausgesagt haben, dass ich mit diesem ereignisbasierten Modell genauso viel machen kann wie mit einem normalen sequentiellen Modell oder nebenläufigen Modell, dass quasi die Ausdrucksmächtigkeit dort genau gleich ist. Okay, ja, wir müssen uns jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. In dem Fall bedanken wir uns auch, dass ihr alle so zahlreich da wart. Und falls es sonst noch Fragen gibt oder jemand nochmal die Bücher anschauen möchte, kann er gerne vorkommen. Ansonsten kommt gut nach Hause. Tschüss.